angespielt. Spiele, Spreiz und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angespielt. Folge 55, aufgenommen am 12. Juni gegen fast 9 Uhr abends, also fast zum Zeitpunkt des WM-Spiels, des ersten, was mir nicht aufgefallen ist. Über aber ein Ereignis, was in der Spielewelt also ähnliche Wichtigkeit hatte, möchte ich sagen. Das ist eines der Spiele, das schon seit letzten November erwartet wird, mit Zittern und Bangen und großen Erwartungen, Watch Dogs. Ein Spiel, wo man einen Hacker spielt in der überwachten Gesellschaft, was also wie Topf auf Deckel passt in dieses Post-Snowden-Skandal-Weltdingens, in dem wir leben. Ich begrüße ganz herzlich zum ersten Mal Kaspar Clemens Mierau bei einem Angespielt-Podcast. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Sie kennen ihn vielleicht von der Wahrheit oder von
Leitmotiv?
Dem Podcast, den er macht. Leitmotiv, genau.
Wo du schon mal zu Gast warst.
Ja? Wo ich schon mal, ja, ich hab's ja nicht so mit Gesichtern oder so ähnlich. Ja. Ich stelle überhaupt gerade fest, ich hatte nicht geplant, dass ich euch alle vorstelle mit den Dingen, die ihr tut. Deswegen weiß ich das zum Teil nicht. Zum Beispiel weiß ich nicht, was Janina macht, die schon mal hierbei angespielt war, die aber auch bei einem Spielblog schreibt. Und das heißt?
Das heißt Games Generation.
Games Generation. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Und die Lilly, die ich, wie ich zufälligerweise noch mir gemerkt haben konnte, unter kuchenkram.de über Dinge schreibt, die süß sind und lecker sind.
Hallo.
Die auch einen Podcast macht, der Kuchenradio heißt.
Genau.
Wenigstens eins habe ich mir gemerkt. Puh. So, Watch Dogs. Wo fangen wir da an? Also Watch Dogs ist ja so ein Spiel, das, wie gesagt, seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, seit der E3 letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, also riesige Spielemesse, wirklich viele Erwartungen geweckt hatte. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich von euch gerne wissen, wie ihr Watch Dogs erlebt habt, bevor ihr es überhaupt erlebt habt. Lilly, Watch Dogs, bevor du Watch Dogs das erste Mal angefasst hast.
Der Trailer von der E3 von vor 2 Jahren, das war auch der einzige Trailer, den ich mir angeguckt habe, weil ich dann so unfassbar begeistert war und es unbedingt spielen wollte und mir dachte, ne, du guckst dir nichts mehr dazu an, weil sonst werden deine Erwartungen noch höher und du willst einfach nur darauf warten, dass das Spiel rauskommt. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir seit diesem einen Trailer vor 2 Jahren nichts mehr angeguckt.
Okay, aber die, also sagen, nichts über ein Spiel zu hören, wenn es schon released wurde, ist ja ähnlich schwer, wie nichts über eine Game of Thrones Folge zu hören, wenn sie schon gereleased wurde. Hast du das tatsächlich geschafft, bis du das Spiel in der Hand hattest, nicht mehr drüber zu hören? Oder gab es da noch so eine Erwartungsverschiebung?
Ein bekannter Podcaster, Spiele- und Spielejournalist, hat mir erzählt, dass er das Spiel nicht so prall findet. Und ich dachte mir so, ach ja, aber ich bin ja leicht zu begeistern.
Okay. Was hat dich denn an dem Trailer so begeistert?
Die Atmosphäre. Ich mag düstere Sachen total gerne. Und weil es halt den Eindruck erweckte, dass ich als Hacker mit meinem Telefon alles machen kann und nur mit diesem Telefon alles machen kann und die komplette Welt quasi, ja, nicht beherrsche, aber kontrollieren kann zeitweise. Mhm. Und das fand ich sehr schön und sehr, sehr ansprechend, weil so Shooter und so kann ja jeder.
Ja, okay. Aber so eine kleine Allmachtsfantasie, das ist schon geil.
Ja.
Okay, also das hat man im Trailer schon gesehen. Es spielt in Chicago, eine der Städte, was ich gar nicht wusste, bevor ich das Spiel in der Hände hatte, die schon für die Überwachung bekannt ist. Also es gibt wohl anscheinend schon eine 5-stellige Anzahl von Kameras in Chicago. Und der Trailer versprach halt, man kann da alles irgendwie reinhacken, Ampeln, Bodenwellen, Explosionen, Handys, andere Leute ausforschen, alles Mögliche. Kaspar, wie war es bei dir?
Bei mir war das auch so, dass ich relativ früh den ersten Trailer gesehen habe. Ein Freund von mir ist so Spiele-Nerd, ja, und wir tauschen dann immer so, also ich nicht, und der schickt mir ab und zu so einen Link, so hier, guck mal. Und das Watch Dogs hatte mich irgendwie gefesselt, weil ich glaube, ich hatte mir so ein bisschen erhofft, sowas wie der Meisterdieb oder Thief, glaube ich, heißt es im Original, aber so ein bisschen moderner und cooler. Und ich hatte die Hoffnung, dass man nicht ganz so viel kämpfen muss, weil ich hasse kämpfen.
Aber spielst du eigentlich viel?
Nein. Also ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Also im Vergleich zu dir würde ich mal sagen, spiele ich sehr wenig. Mhm. Es gibt aber so Phasen, wo ich dann mal so 4 Wochen am Stück fast jeden Abend spiele und dann aber auch wieder 3 Monate gar nicht.
Okay. Also was war das letzte Spiel, was du davor gespielt hast?
Minecraft, sehr ausführlich.
Okay.
Und das letzte Spiel, das ich durchgespielt habe, war Machinarium 2.
Okay.
Enthusiastisch. Das war auch gar nicht so lange her.
Ja. Okay, oder sagen, du hast also auch die Erwartung gehabt, das ist ein Spiel, da kann man sozusagen viel in der Welt machen und das ist nicht...
Stimmt, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich hab GTA 5 gespielt.
Okay.
Genau, deswegen habe ich dann da auch so den direkten Vergleich. Dann
ah, okay, genau. Alles klar. Ja. Kurz zu dir zurück, Lilly, was spielst du ganz viel?
Dadurch, dass ich wenig Zeit habe, weil ich noch andere Sachen zu tun habe, spiele ich gefühlt relativ wenig. Also okay. Ich spiele eigentlich täglich so Casual-Zeugs auf dem Telefon. Mhm. Aber so richtig vor der Konsole alle 3 Monate und dann exzessiv.
Was war das letzte?
Dieses komische Piraten-Assassin's Creed.
Ah, Assassin's Creed. Nee, nicht 4, sondern Black Flag.
Black Flag, Black genau. Flag.
Ja. Okay. So, kommen wir zu Janina, die beim Gaming-Blog mitmacht. Das legt den Verdacht nahe, du spielst immer?
Ja, relativ viel. Auch Dinge, die mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Kürzlich habe ich mich durch Wolfenstein ein bisschen durchgequält. Es ist einfach überhaupt nicht mein Genre, aber ansonsten, ja, schon relativ viel, was mir unter die Finger kommt.
Wie hast du von Watch Dogs gehört und was dachtest du am Anfang davon?
Also wenn ich mich recht entsinne, war es glaube ich auch der E3-Trailer vom letzten Jahr. Ich habe es dann nicht so exzessiv verfolgt, weil ich einfach auch ein relativ schlechtes Gedächtnis habe. Das ist wie so ein Strohfeuer immer so, oh wow, stimmt, oh, das ist voll cool. Und dann habe ich es vergessen und dann taucht wieder so ein Trailer auf und es ist wie so ein Gummibärchen, das ich plötzlich in meiner Tasche finde. Oh wow, ja stimmt, ja cool. Und so ähnlich war das mit mir und Watch Dogs. Ich habe gedacht, ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein modernes Assassin's Creed mit weniger Gemetzel. Wobei ich jetzt nicht generell was gegen Gemetzel habe, aber es sah halt für mich einfach mehr verstohlener aus, als Assassin's Creed war. Und ich habe, ja, also es sah einfach unheimlich gut aus. Und da habe ich schon extrem viel Lust drauf gehabt.
War diese Hacker-Perspektive da irgendwie wichtig?
Ich verstehe zu wenig insgesamt von tiefergehend von Technik, als dass ich da auch hätte einstufen können, was ist realistisch und was nicht. Von daher, das ist für mich immer so ein Mysterium, das mich dann aber auch gleichzeitig immer anzieht. Ich finde das immer unheimlich beeindruckend alles und das ist immer wow, toll. Und dann gab es ja auch erst kürzlich diesen Prank, glaube ich, den sie gemacht hatten. Das war auch so eine Werbeaktion von Ubisoft, wo sie dann Leute in ein Handygeschäft geschickt hatten und der Typ hat dann so getan, als würde er denen eine App draufziehen, mit denen sie jetzt die Straßenbeleuchtung ausmachen können und so weiter und so fort. Das war schon ziemlich witzig.
Wobei auch spekuliert wurde, ob das nicht komplett gestaged war. Also das ganze Video. Bei mir war es auch so, ich habe das auf der E3 gesehen und dachte dann, was zur Hölle, das sieht ja richtig gut aus. Und hatte dann, also die Hoffnung, die ich damit hatte, war tatsächlich die, ich mag so Open-World-Spiele und ich mochte GTA immer dafür, dass es dieses Bild schafft, dass man durch eine Stadt geht und da wirklich Leute rumlaufen, die irgendwie Abziehbilder sind, aber trotzdem das Gefühl von Bevölkerung, also von Dichte irgendwie schaffen. Und dieses Watch Dogs hatte eine der ersten Sachen war, du kannst bei jedem auf der Straße rumlaufen, gucken, was der im Handy hat oder was sein privates Leben ist. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass dadurch, weil die sich ja Gedanken machen müssen, dass jeder angezeigt wird, dass dadurch sozusagen wirklich so eine lebendige Stadt entsteht, wo wirklich die Leute irgendwie eigene Tagesroutinen haben und wo man wirklich Dingen hinterhergehen kann. Und dass es einfach sozusagen eine dichte Spielwelt ist. Plus, natürlich ist es irgendwie total geil, diese Vorstellung, ein Hacker, der alles hacken kann. Entschuldigung. Ja, das dachte ich so und hatte dann im Vorfeld so sehr viele, also ich habe auch denselben bekannten Podcaster und Spielejournalisten getroffen, der Lilly getroffen hatte. Und der war so, und deswegen dachte ich so, könnte sein. Na gut, dann habe ich es ausprobiert und bevor wir anfangen, kurz die Frage noch, auf welchem System hat ihr es gespielt, Janina?
Auf der PlayStation 4.
PlayStation 4, Kaspar?
Xbox 360.
Und Lilly?
Das gleiche, Xbox 360.
Ich habe es auch auf der PlayStation 4 gespielt. Das ist witzig, weil dann hätte man eigentlich nochmal sozusagen das jeweils andere System angucken können. Aber egal. Wir fangen jetzt an mit dem Spiel. Und das Erste, was man in diesem Spiel ja sozusagen... Naja, also es gibt dann so eine Einführungsstory, über die Qualität der Story können wir später vielleicht nochmal reden. Sehr schnell bewegt man sich dann halt in dieser offenen Spielwelt und darüber würde ich als Erstes mit euch sprechen wollen.
Also ich will echt mal in das Big Sur. Du checkst ein und sofort gibt es kein Telefon, Internet oder andere Elektronik mehr. Stell dir vor, die Welt auszuschalten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Sicher könntest du. Du musst sogar. Jeder sollte das. Ist die neue Mode. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Wie viel? 2 Riesen. Eine Nacht, du bist verrückt und dann kein Internet? Ist es absolut wert.
Also das beschreibt das Spiel ja schon sehr gut. Dieses $2000 für eine Nacht, wo man offline ist, bezeichnet halt wirklich diesen Vernetzungsgrad der Stadt. Also das ist wirklich, alles hängt in einem System zusammen. Es gibt an jeder Ecke Überwachungskameras, die Ampeln hängen an einem vernetzten System, die, es gibt so Gehweg, also eine Straßenbegrenzung, die man ausfahren kann. Und eigentlich ist alles irgendwie anscheinend hackbar. Und das, wie gesagt, als Vorbild ist Chicago genommen, was eh schon sehr viele Überwachungskameras am Start hat. Was mich jetzt interessieren würde, ist, inwieweit euch diese Welt, also nicht unbedingt realistisch, sondern authentisch vorkam. Also inwieweit hat das gepasst, was da zu sehen war, und wie fandet ihr das als Ansatz, eine Welt zu gestalten, Kaspar?
Ich überlege gerade, was du mit authentisch meinst.
Naja, authentisch ist sozusagen, also realistisch würde bedeuten, okay, das könnte heute so funktionieren. Authentisch meint, das ist zwar unrealistisch, was da zu sehen ist, aber es passt in sich.
Okay, in sich stimmig.
Genau.
Also sagen wir so, wenn ich das Spiel gespielt habe, bin ich drin aufgegangen. Mhm. Halbwegs, deswegen würde ich sagen, dass es erstmal in sich stimmig war. Mhm. Ja, also weil man ja da langläuft und die ganze Zeit irgendwelche umliegenden Telefonate abhören kann, einfach so ein bisschen rumlungern und also ohne das Spiel irgendwie voranzutreiben, mhm. irgendwie so eigentlich belanglose Telefonate mithört, was ich auch gerne gemacht habe. Und auch so die Bewegung der Leute und dass da so bei Autos wird es dann irgendwie schwierig. Aber ich gehe da in die Welt und bin dann erstmal drin. Ja, ja. Komme ich mit klar.
Und
ja.
diese Art und Weise der Vernetzung, die da präsentiert wird?
Nee.
Warum nicht?
Weil die, also die hat kein Konzept. Sie hat ein Konzept, das heißt die totale Vernetzung. Mhm. Das sieht aber dadurch sozusagen sehr ineffizient aus. Und ich glaube nicht, ich bin ja noch ein bisschen Techniker und mhm. Für mich sieht das nicht aus wie ein System, das irgendwie Sinn machen würde, so wie das ist. Ja.
Warum?
Weil ich glaube, also einerseits der schöne Machteffekt des Spiels ist ja immer mit dem Handy alles zu machen, und gleichzeitig ist das für mich auch immer der Knackpunkt. Also dass der das ausgerechnet mit dem kleinsten Gerät, das so verfügbar ist, diese Allmacht da immer auslebt und in diese größeren Systeme einsteigt, da komme ich so halbwegs mit klar als Spiel, aber das ist das, wo es für mich dann doch unglaubwürdig wird.
Okay, also sagen, aber die Glaubwürdigkeit der Welt hängt für dich vor allem auch daran, wie der Charakter damit umgeht.
Ja.
Okay, gut. Und wir sprechen nachher noch ausführlich übers Hacken. Okay. Janina, wie ist es bei dir? Wie fandest du die Spielwelt an sich erstmal?
Also ich fand sie schon sehr authentisch, und ich fand es auch sehr beeindruckend, dass allein durch diese Art und Weise, dass man ja praktisch über jeden da etwas erfahren kann, der einem entgegenkommt auf der Straße und selbst die belanglosesten SMS-Austauschsequenzen verfolgen kann, das fand ich schon sehr interessant und auch sehr authentisch, weil es hat irgendwo dieser anonymen Masse dann doch irgendwo ein Gesicht gegeben. Und ich fand es besonders spannend, wenn es dann darum ging, beispielsweise Passanten Geld abzuziehen über das Handy, wenn man dann jemanden vor sich hat, der gerade Krebs im Endstadium hat und so. Da hat man vielleicht schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Realistisch, jetzt so von der Umsetzung her, fand ich es jetzt auch nicht. Einfach wegen des Handys. Also ich dachte, ja klar, mit diesem Handy mache ich jetzt einen Stromausfall in diesem ganzen Viertel. Total logisch. Aber die Tatsache mit den Informationen, die einfach überall verfügbar waren, die fand ich gar nicht mal so aus der Luft gegriffen. Und ich habe mir auch selber Gedanken gemacht, wenn jetzt beispielsweise Menschen zusammengefasst worden sind mit lädt sich viele Hentais runter oder steht auf Furries oder was auch immer man da alles finden konnte. Da gab es ja Bilder noch und nöcher, was man wohl über mich finden würde. Und das war schon sehr interessant, da mal so drüber nachzudenken.
Das finde ich tatsächlich auch sehr interessanten Effekt. Also bei den Bösewichtern ist es immer so, man hat zwei Kategorien, nämlich einerseits diese kurze Lebensbeschreibung in zwei Zeilen meistens, also irgendwie männlich, bla bla bla, und dann halt irgendwie so eine Zusammenfassung, also hat viel Musik auf seinem Handy oder sowas, und die zweite war da immer noch die Strafen, die schon abgesessen haben. Bei normalen Menschen war es halt nur dieses eine. Lilly, war es bei dir?
Ich mochte die Stadt. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, wie Chicago aussieht, also weiß also nicht, ob das irgendwie arg realistisch aufgebaut ist, aber ich mochte tatsächlich einfach, wie die Stadt aufgebaut ist, dass sie sehr viele Facetten hatte. Die Menschen, die man treffen konnte, fand ich jetzt eher unspektakulär, weil man eben nur so wenig erfahren hat. Weil man eben nur sehen konnte, okay, hat halt gerade einen Hirntumor. Mhm. und hat genau das und das auf dem Bankaccount. Ich hätte mir da halt gewöhnt, oder gerade wenn ich irgendwie ein interessantes Telefonat abgehört habe, dass ich dann halt noch mehr erfahren kann, weil ich kann ja mit dem Telefon alles machen, aber dann halt in dem Moment nicht, dementsprechend war es für mich etwas sehr oberflächlich dann.
Also es hätte dich aber interessiert, noch diese Ebene tiefer zu gehen.
Ja.
Okay, ich fand das ganz spannend, also weil ich auch die, was Janina gerade gesagt hat, dieses das ist natürlich sozusagen nur eine grobe Zusammenfassung und man weiß, warum es als Spielmechanik so ist, weil es halt weniger Aufriss ist. Aber ich fand es halt spannend, tatsächlich diese Überlegung. Tatsächlich ist es ja wahrscheinlich, wenn Menschen, also jetzt richtig, sich sozusagen große Ansammlung von Menschen angucken, die irgendwie durchscannen müssen nach interessanten Dingen, dann wäre wahrscheinlich genau das, was passieren würde. Ein Algorithmus würde irgendwie 2 oder 3 Sachen raussuchen, würde die so hinwerfen, als irgendwie, ich habe das als wichtig erkannt, und dann würde man das lesen und das wäre dann der Mensch für einen. Also von daher fand ich dieses Bild wirklich sehr faszinierend. Und was mir auch passiert ist im weiteren Verlauf ist, man kann halt, was wurde schon angesprochen, Passanten Geld abnehmen, einfach sozusagen, also das wird dann so, das geht per Knopfdruck quasi. Und was mir passiert ist, irgendwann hört man auf, diese Sachen zu lesen. Also gerade wenn man auf einer Story-Mission ist und einfach gerade irgendwo langläuft. Und dann also, aha, der ist blau, dem kann ich Geld abziehen, das mache ich jetzt. Also egal, also was hat der jetzt Krebs, egal, ist der reich, so, das steht auch manchmal da. Also man könnte sich tatsächlich jedes Mal hinstellen und die moralische Entscheidung treffen, verkraftet das Bankkonto von dem Typen was. Aber die Leute werden als Zahlungsträger, mehr oder weniger.
Darf ich da einhaken?
Ja, ihr dürft sowieso immer einhaken.
Genau, das war nämlich mein Problem, weil ich glaube, ich wollte unbedingt den Granatenwerfer, der ein bisschen besser war, und brauchte also noch ein bisschen Geld. 20.000, glaube ich, brauchte ich noch, fehlte mir. Also bin ich so durch die Stadt gelaufen und habe Menschen gesucht, die halt Geld auf dem Konto haben. Und dann war da dieser Mensch mit dem Gehirntumor. Und hatte aber halt irgendwie $3.000. Und dann war halt so, okay, ja, nein, braucht er eh nicht mehr. Ich hab nichts weiter über diese Menschen erfahren können. Ich habe nicht gemerkt, okay, ist es im Endstadium, ist es noch irgendwie behandelbar, hat er Familie, geht er noch zur Arbeit, sonst irgendwie. Nur, dass er halt Hirntumor hat. Und das, dann habe ich mich halt abgewogen, okay, ich kann ja zum nächsten gehen, aber 3.000 ist für eine einzelne Person echt viel. Also habe ich den dann abgezogen. Und habe halt vollkommen, also ne, ich bin eigentlich schon ein relativ moralischer Mensch und das war halt dann vollkommen egal. Und ich glaube, das halt, weil das nur so oberflächlich war, weil ich halt nur diese eine Information gehabt habe und das hat mich gestört.
Das wird doch aber auch gar nicht irgendwie bestraft oder belohnt im Spiel. Ne? Nee, also wenn Passanten umfahren mit dem Auto, kriegst du die ganze Zeit Strafe, aber krebskranke Leute das Geld abziehen ist irgendwie egal. Ja.
Und das, also das, was ich erlebt habe, nämlich sozusagen, die Leute werden gar nicht mehr wahrgenommen, und das, was du erlebt hast, Lilly, nämlich dieses, ich treffe eine moralische Entscheidung aufgrund von völlig unzulänglichen Mutationen. Ich fand das spannend, weil einerseits kann man das dem Spiel natürlich vorwerfen, dass man sagt, so Spiel, das ist ja nur so eine Knöpfchenmechanik, was soll denn das? Aber andererseits ist das möglicherweise eine ganz gute, ja, Allegorie, Vergleich, Metapher auf das, was in der wirklichen Welt passiert, wenn Leute aufgrund von Daten über Menschen entscheiden. Also so, da habe ich mich halt wieder gefragt, so vielleicht ist es den Spielemachern zu viel unterstellt zu sagen, dass sie an dieser Stelle schon diesen krassen Plan hatten, aber vielleicht ist es wirklich ein sehr guter Vergleich, wenn du wirklich Menschen nur noch aufgrund von Daten beurteilst, dann werden die halt für dich zu dem Kriterium, was du gerade verfolgst, nämlich zum Beispiel, wenn du halt einfach nur eine Menge durchsuchst nach, ich brauche jetzt mal reiche Leute, dann ist das genau, du machst das nach dem Datenpunkt und der Rest wird dann halt egal. Und ich glaube, das liegt dann nicht nur daran, dass nur oberflächliche Informationen verfügbar sind, sondern auch an den Menschen selber, die halt, wenn sie mit großen Mengen konfrontiert sind, einfach sagen so, ja, ich guck mir jetzt nicht alles ganz genau an.
Ich fand das also, aber auch noch in anderer Hinsicht ein bisschen problematisch, und zwar einfach auf den Charakter an sich. Der ist ja der Rächer und man kann in Verbrechen eingreifen und er sieht sich selbst gerne so als der Good Guy, aber er läuft auf der Straße lang und zieht einfach mal irgendwelchen Leuten einfach mal so Geld ab. Und teilweise ja auch gar keine kleinen Beträge. Ist ja nicht so, dass er mal hier einen Euro zieht und da einen Euro zieht oder so. Das sind ja, ist ja teilweise richtig viel. Von teilweise wirklich sehr armen Schluckern. Also das fand ich mit der Charakterisierung von dem Kerl total gebrochen.
Okay, über den sprechen wir gleich nochmal ausführlich extra. Ich will jetzt nochmal kurz zu diesem, das, was wir gerade besprochen haben, dass es da so viele Menschen gibt. Das ist ja eines der Alleinstellungsmerkmale, mit dem das Spiel auch geworben hat. Und ich habe jetzt ganz viele verschiedene Sachen gehört, inwieweit sich das wiederholt. Ich habe tatsächlich im Laufe des Spiels mehrmals die Beschreibung gesehen, wird bald gekündigt oder sowas oder hat zieht viel Geld ab. Ich könnte aber zum Beispiel, habe ich mir im Nachhinein überlegt, ich könnte gar nicht sicher sagen, ob sich diese Beschreibung bei mehreren Personen wiederholt hat oder ob ich derselben Person über den Weg gelaufen bin wieder. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr das erlebt habt. Ich habe zum Beispiel auch gehört von jemand, der gesagt hat, so Frau Dingens war das in ihrem Blogartikel. Sie hatte gleich am Anfang irgendwie dasselbe Telefongespräch dreimal abgehört. Also bei unterschiedlichen Leuten anscheinend. Wie war das bei euch, Kaspar? Hast du da irgendwie sagen, also waren das genug Informationen, dass, also auch wenn sie oberflächlich per einzelne Personen waren, dass es doch authentisch war, dass es eine Menschenmasse?
Nee, ich habe auch mehrere Beschreibungen, also auf ein paar Beschreibungen die sind halt hängen geblieben. Das war das mit dem Krebs. Ich glaube, das ist ja bei allen irgendwie hängen geblieben. Ja. Die habe ich mehrfach gelesen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mindestens ein Telefonat mehrfach gehört habe. Aber das stellte sich dann auch, es gibt ja irgendwann diesen Punkt, wo man so im Flow ist im Spiel, so wie du das gerade gesagt hast, und dann so ein bisschen da so ein bisschen die Aufmerksamkeitsschwelle sinkt und man dann das auch gar nicht mehr so richtig liest und wahrnimmt. Und genau dann habe ich dann festgestellt, ah, das kenne ich schon, und dann verlor ich auch so ein bisschen dann das Interesse da.
Mhm. Okay. Janine, wie war es bei dir?
Ich erinnere nochmal an mein Kurzzeitgedächtnis. Entsprechend.
Mich großartiger Vorteil in diesem Fall.
Nicht wahr? Es ist mir jedenfalls jetzt nicht so wirklich unangenehm bewusst aufgefallen, dass mir der gleiche Dialog allzu oft begegnet wäre. Garantiert habe ich auch mal ein Telefongespräch doppelt gehört und auch, dass man die gleiche Person oder die gleiche Kombination an Eigenschaften häufiger mal sieht, okay, geschenkt. Aber gerade in einer großen Stadt wie Chicago fand ich es jetzt auch nicht so unrealistisch, dass man mehr als einer Person über den Weg läuft, die Krebs im Endstadium hat oder sich Hentai-Pornos runterlädt.
Okay, Lilly?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Telefonate furchtbar langweilig fand und dementsprechend nach so 2, 3 einfach gar nicht mehr gehackt habe, wenn ich gesehen habe, dass hier gerade jemand telefoniert. Ich habe nur eins gehört, was ich total toll fand. Und der Rest war so, ja, hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob die häufiger aufgetaucht sind. Ich habe auf jeden Fall mehrere Menschen gesehen mit der gleichen Beschreibung. Mhm. Auch verschiedene, da bin ich mir dann ziemlich sicher.
Ja. Okay. Was war das Telefonat, was Sie so begeistert hat?
Ein junger, gut aussehender Mann im Anzug hat gerade telefoniert und meinte dann nur so, ja, wir müssen nicht drüber reden, aber vielleicht sollten wir, also das ist halt so passiert, wir haben uns halt geküsst und dann ist halt was draus geworden, also ich bin nicht schwul oder so, Moment, bin ich schwul? Und das fand ich so schön. Das fand ich so süß, hab ich so ein bisschen, oh! Und bin dann weitergelaufen und hab den nächsten abgezockt.
Ich finde aber das ist ja natürlich auch eine spannende Überlegung, ne? Also da verschwimmt ja die Grenze so ein bisschen zwischen Realismus und Unterhaltsamkeit, weil natürlich in einer Stadt wie Chicago sind halt wahrscheinlich ein Großteil der Telefonate einfach langweilig. Und die Frage ist dann, müsste das Spiel das auch spiegeln oder nicht?
Ja, aber du bräuchtest auch länger als 10 Minuten, als wenn du durch Chicago durchfahren müsstest mit dem Auto. Deswegen ist, also.
Hättest du schon erwartet, dass das sozusagen.
Man könnte dann schon irgendwie ein bisschen mehr Brain Candy geben.
Also zumal man nicht alle Telefonate hacken kann, sondern nur ausgewählte von ausgewählten hat. Okay, so kommen wir zu dem Typen, der, und damit nehme ich schon ein bisschen was weg, den man hier eigentlich auch weglassen könnte, aber der halt trotzdem die Hauptfigur ist, Aiden fucking Pierce.
Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin.
Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden?
Wüsstest du wohl gerne, hä?
Tja, also ich habe fürs Deutschlandradio einen Beitrag machen dürfen und mein Lieblingssatz aus diesem Beitrag ist Hacker oder Macker, das ist hier egal. Aiden Pierce ist ein 30-something, ich glaube 35, 38 oder irgendwie sowas ist ja alt, weiß, männlich und kinderlos, partnerlos, also der klassische Held. Was schon an sich kritikwürdig sein könnte, aber er ist außerdem auch noch eine der farblosesten Videospielfiguren, die mir jemals untergekommen sind. Und Aiden Pierce, Kaspar.
Mir ging es ähnlich wie Janina vorhin gesagt, ich hatte große Schwierigkeiten mit der Figur, weil der wird eigentlich dargestellt als ein gebrochener Mensch, der Rache wegen einer Familiengeschichte üben will. Und dafür gehört für mich so ein gewisses, eine Mischung aus Ehrgefühl und Brutalität irgendwie, aber irgendwie in sich stimmig. Also der kann halt auch brutal sein, weil er will sich ja rächen, aber der würde dann nicht unbedingt halt krebskranken Menschen das Geld wegnehmen. Mhm. So. Und das Ganze wird aber halt moralisch nicht, das wird überhaupt nicht bestraft oder belohnt vom Spiel. Und so wie er vorgeht, habe ich relativ früh festgestellt, ich glaube diesen ganzen Charakter einfach nicht. Also der ist für mich einfach der ist einfach da, damit man irgendwie diese Welt bespielt. Und das fand ich sehr schade, weil ich finde, so ein, also für mich ist so ein Spiel auch immer so ein bisschen so ein Kinofilm. Mhm. Also ich finde so gut gemachte Sequenzen auch irgendwie gut und so ein bisschen Anleitung im Spiel. Und das fand ich sehr schade, das hat mir in GTA besser, besser gefallen, die Charaktere.
Mhm. Also das ist auch ganz witzig, weil es gibt ja, also man könnte GTA und Skyrim nebeneinander stellen. Das eine ist so, die Hauptfigur als blanke Leinwand. Also bei Skyrim kannst du ja alles spielen, das stellst du selber. Und der hat dann natürlich auch irgendwie Gedächtnisverlust und keine Geschichte. Versus GTA, also wirklich detaillierte Charakterzeichnung. Und ich hatte das Gefühl, das ist ja wirklich so die schlimme Mischung daraus. Sie sagen, er ist total egal genug einerseits, aber andererseits hat er auch so viel komisches Zeug mit drin, dass du nicht mehr einfach deine eigene Persönlichkeit reinprojizieren kannst. Wie fandst du Aiden?
Aiden Pierce ist egal. Aiden Pierce ist nicht nachvollziehbar in keiner Art und Weise. Seine gesamte Geschichte ist vollkommen egal, weil sie nichts rechtfertigt, was er dem ganzen Spiel macht. Ich weiß nicht, hat er ein bisschen Entwicklung, vielleicht, man weiß es nicht, mit seinem weiblichen Gegenspieler, Seitenspieler, Psychic, wie auch immer. Kommen da vielleicht Gefühle hoch oder nicht? Wenn überhaupt minimal, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch irgendwann aufgehört, mich dafür zu interessieren, weil Aiden Pierce einfach vollkommen egal ist. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er irgendwas macht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er immer so tief und geheimnisvoll spricht und dann auch immer so ein bisschen flirty ist mit allen anderen. Das ist schrecklich. Ich fand ihn wirklich, wirklich schrecklich. Und ich habe mich, ja. Sorry.
Okay, eine Hoffnung besteht für Herrn Pierce dann noch. Vielleicht mag ihn Jalina total. Jalina.
Ja, du hast gesagt, er ist beziehungslos. Er ist auch einfach charakterlos und emotionslos. Dem wird eine Story aufgepfropft, die generischer kaum sein könnte. Und die ist, oder soll sein, die einzige Motivation für ihn, überhaupt irgendwas zu tun. Aber es gibt diesen Menschen gar nicht. Der hat halt diese von außen irgendwie gestellte Funktion und irgendwas, was er tun soll, oder irgend so eine Pseudo-Rechtfertigung für irgendwas, was er tut, aber es gibt den überhaupt nicht. Ich fand den einfach nur unangenehm. Erstmal fand ich, ist er einfach so ein Dude-Bro, aber er ist auch nichts anderes. Und er ist noch weniger als der generische Dude-Bro, weil er einfach immer nur rumläuft und einen macht auf, ich bin hier der einsame Wolf, mein Schicksal ist so schwer. Aber warum eigentlich? Hab ich vergessen. Und dann fährt man so ein bisschen durch die Gegend und dann hat man auch schon wieder vergessen überhaupt, worum es ging. Der zockt einfach irgendwelche wildfremden Leute ab. Zwischendurch kommt dann diese Rache-Story da rein, die ich dem keine Minute lang abgenommen habe. Keine Ahnung. Ich fand den einfach furchtbar.
Ja, also man muss sagen, es gibt einen Sidekick, die Clara heißt sie, glaube ich. Und das ist eine tätowierte junge Frau mit Piercings, die super gut mit Computern ist. Und falls jetzt irgendjemand denkt, so warte mal, Lisbeth Salander aus den Stieg Larsson Büchern könnte das. Also das tatsächlich sagen, das ist also wirklich dieser Charakter für das Videospiel. Und meine Verschwörungstheorie ist folgende. Ubisoft, die Firma hinter Watch Dogs, hat gedacht, wir machen, wie heißt die Trilogie? Oder dieses
Millennium.
Diese Buchreihe?
Heißt Millennium.
Millennium. Okay, Millennium. Wir machen, Girl with a Dragon Tattoo, das ist dann also. Wir machen Girl with a Dragon Tattoo, Sci-Fi, The Game. Und haben dieses ganze Spiel fertig gemacht. Und ganz zum Schluss sind die Verlagsverhandlungen, die Lizenzverhandlungen mit Stieg Larssons Erben geplatzt. Und dann dachten die so, okay, als Hauptcharakter können wir nicht mehr machen, als Nebencharakter geht's noch durch. Unsere Rechtsanwälte haben gesagt, das klappt irgendwie. Wir greifen einfach in unsere Schublade, wo wir so diese mit 30er weißen Helden drin haben und propfen ihn ins Spiel und dann können wir das trotzdem noch veröffentlichen.
Ich finde es sehr infam, dass du Ubisoft unterstellst, ein Spiel mit einer weiblichen Protagonistin
zu machen. Es tut mir leid.
Das ist viel zu anstrengend, das können wir gar nicht machen.
Aber das gab es doch gerade bei wie ist diese ewige Vaporware, Duke Nukem, gab es doch gerade so einen komischen Nachfolger, wo plötzlich Duke Nukem ersetzt wurde durch eine Frau. Mit so einem Roboterarm. Ja, das war so ein ganz furchtbarer Trailer.
Tatsächlich?
Ja, und die sah auch so ein bisschen aus wie die Salander, wirklich. Also das klang gerade sehr nach dieser Story, was du erzählt hast.
Okay, das ist voll an mir vorbeigegangen, das muss ich mir unbedingt mal angucken.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das sollten wir auch verlinken unbedingt. Ja, apropos diese Frau, ich fand tatsächlich die die Nebencharaktere viel besser und dann halt oft auch wieder verschenkt. Also es gab noch einen anderen Charakter, der mich total gestört hat. Das ist, es entspinnt sich im Laufe der Handlung, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es entspinnt sich, dass ein ehemaliger Bekannter auftaucht, der sozusagen zum Antagonisten wird. Und wer es gespielt hat, weiß, wen ich jetzt meine. Und der war sozusagen von der Motivation her genauso überzogen und unbegreifbar wie der Hauptcharakter.
Ich habe auch nicht verstanden, was der will.
Ja.
Aber der Alkoholiker?
Nee, der andere.
Der Typ mit den kaputten Beinen. Der Erpresser.
Ah, ja, ja.
Habt ihr noch irgendeinen Charakter gefunden, wo ihr gesagt habt, so, yep, den nehme ich. Der ist cool.
Ja. Jordi.
Ist
der war so geil. Der hat die besten Dialoge gehabt zwischendurch. Den fand ich einfach kernig. Der war großartig.
Okay, warum?
Also am liebsten mochte ich dieses kleine Stück. Das war, glaube ich, es war eine Sniper-Mission. Und der deckt einem so den Rücken und ab und zu hat man so lose Funkkontakt mit dem.
Ja.
Und dann geht's darum, ob er den einen Typen, der da rumrennt, kennt oder nicht.
Ja.
Und er grübelt so laut darüber nach. Oh, kenn ich den? Nee, kennst du den? Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ach, egal. Ich leg den um. Bam! Schießt er ihn um. Und so Minuten. Wie hieß der denn doch gleich? Irgendwas mit dem? Danny? Ach, keine Ahnung. Wieder eine Pause. Wieder eine Minute später. Douglas! Mensch, ich wusste doch, dass ich den kenne. Ach, verdammt, der kannte so gute Rabbi-Witze. Und das war so großartig. Ich fand den einfach nur wunderbar, den Charakter.
Das war sehr Tarantino-esque, stimmt zu sagen. Also da gab es ein paar schöne Momente mit dem, das stimmt tatsächlich. Okay, Lilly, für dich war es ja auch Kaspar?
Nee.
Nee. Okay, schade. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach über zum nächsten Thema.
Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet.
Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe.
Ja, das ist einer der wenigen O-Töne, die man, wo es tatsächlich ums Hacken mal selber geht. Ich finde ja die Formulierung schon wichtig. Das ist so wie, wir bauen jetzt was, wo auch jeder begreift, es geht gerade ums Hacken und soziale Netzwerke. Wow, der digitale Fußabdruck, der ist ja ganz schön krass. Das Hacken. Das Hacken, also mich persönlich hat es sehr enttäuscht, weil das Hacken ist tatsächlich der allergrößte Teil der Zeit, ich drücke einen Knopf. Oder ich drücke einen Knopf ein bisschen länger. Dann gibt es einen schönen Fortschrittsbalken, das ist Hacken. Es gibt bei den schwierigeren Einbrüchen gibt es dann so ein Rätselspiel, wo man so Schalter umlegen muss, das manchmal auch unter Zeitdruck und so. Das fand ich ganz nett und ich hätte tatsächlich auch gerne mehr davon gehabt oder auch noch andere Spiele, die so funktionieren. Ich mir irgendwas vorstellen kann, dass man irgendwie einem Virus ausweichen oder wie auch immer sozusagen, aber es gab's halt nicht. Und wir können hier auch nochmal über den Teil sprechen, dass sozusagen dieses ein Gerät hackt alles, ob das irgendwie realistisch hererklärbar ist oder nicht. Lilly, wie fandst du Hacken?
Ich fand diese Mini-Rätselspiele sehr, sehr angenehm, weil sie im Gegensatz zu fast allen anderen Missionen für mich alle beim ersten Mal schaffbar waren. und trotzdem mich angestrengt haben. Also auch gerade die Sachen, die dann mit einem Timer abliefen, da habe ich auch so ein bisschen Adrenalin bekommen und das fand ich sehr schön. Ich habe mir dann tatsächlich auch gedacht, okay, man könnte irgendwie stattdessen sowas wie Snake oder Snake 2 oder so spielen, dass man quasi so Dingern, ne, ausweichen muss oder Dinger fressen muss oder so, dass man nicht immer dieses Umschalträtsel-Ding hat. Dieses mal länger auf den Knopf drücken oder mal weniger länger auf den Knopf drücken hat mich gar nicht so gestört. Also fand ich okay. Ist halt so interagil mit irgendwie.
Das war also als Spielmechanik war dir das recht?
Ich fand das vollkommen okay, ja.
Okay. Janina?
Ja, so als Mittel zum Zweck, ich fand's okay. Also es hat mich jetzt weder übermäßig gelangweilt, noch hat es mich jetzt übermäßig gefordert oder ich war übermäßig begeistert. Es war so, ja, nehme ich. Mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Es wurde halt später ein bisschen komplexer, dann wurde es auch ein bisschen spannender als, ich drücke jetzt zweimal hier und einmal da, dann bin ich schon fertig. Aber es hat auch mal so ein bisschen Ruhe reingebracht irgendwie zwischen den zigtausend Verfolgungsjagden.
Du meinst diese Rätsel jetzt?
Ja, ja.
Genau, und wie fandst du das normale Hacken, also wo du quasi die Stadt läufst und einfach nur einen Knopf drückst?
Also jetzt einfach hier so Telefone und Kameras?
Telefone, Kameras, Kreuzungen, Ampeln.
Ich mochte die Möglichkeiten eigentlich ganz gern und auch mit steigendem Fertigkeitsbaum kommen ja immer mehr Dinge dazu, die man dann hacken kann. Das fand ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Es hat schon Spaß gemacht. Ich habe auch mal das ein oder andere Verkehrschaos angerichtet, weil ich gerade nichts zu tun hatte.
Das ist wie bei Idee. Man speichert ab und dann bringt man alle um.
Ja, ungefähr so. Okay, mal gucken, was passiert, wenn. Oh, ups. Mhm. Doch, fand ich ganz cool.
Kaspar, du warst ja schon, hast ja schon angedeutet, dass du nicht so derbe begeistert warst.
Genau, also ich habe mich ja lange oder längere Zeit mit Hacker-Filmen auseinandergesetzt. Deswegen habe ich mich schon ein bisschen mehr beschäftigt damit, wie man Hacks darstellt. Und ich habe jetzt erstmal generell kein Problem damit, dass man natürlich im Film oder im Computerspiel das irgendwie mediengerecht umsetzen muss. Also das ist ja keine Dokumentation. Was da aber in Watch Dogs präsentiert wird, das gab es halt einfach schon besser in Spielen. Und also diese Minispiele, boah, ja echt, also ich habe mich dann wirklich daran erinnert, auf dem C64 dieses Robodroid oder so hieß das, glaube ich, wo man so Roboter gegen Roboter, da musste man immer so Roboter hacken. Das sah ein bisschen anders aus, aber das war auch schon irgendwie ähnlich und war sogar noch wenigstens interaktiver, weil es noch eine Gegenseite gab, ja, die irgendwie so gegengehackt hat. Das hat mir da komplett gefehlt. Und das Einzige, was sie so reingemacht haben, um es ein bisschen spannend zu machen, war diese Zeitkomponente. Ich habe dann überlegt, in welchem Spiel mir Hacken gefallen hat. Und das war Uplink. Das war so ein Indie-Game, wo man nur hackt die ganze Zeit. Da tut man nichts anderes. Da muss man dann zum Beispiel auch sich so ein bisschen bessere Hardware ab und zu kaufen, weil es dann schneller geht und so. Das sind so Dinge, die machen auch irgendwie Sinn, ja, ein schnelleres Modem und so. Und ich hätte es schon schön gefunden, wenn sie ein bisschen mehr da irgendwie reingepackt hätten. Diese Minispiele, ja, die waren nett irgendwie, aber das war jetzt nicht das, was ich von Watch Dogs erwartet hätte.
Und so generell, diese, was du vorhin schon angesprochen hattest, von wegen ein Smartphone, sie alle zu knechten?
Das war ambivalent. Das war einerseits eine Enttäuschung, weil es halt so ist, andererseits verzeih ich es aber, weil es als stilistisches Mittel nachvollziehbar ist, ja, weil du kannst, also das ganze Spiel funktioniert ja nicht, wenn du sagst, ja, Moment mal, im Straßenverkehr, ich muss mal kurz meinen Laptop aufklappen, und du sollst ja auch interaktiv, während du rennst und Autofahren, deswegen ging es nicht anders. Also ich fand es dann okay, manchmal hat es ein bisschen gestört. Wo ich dann cool fand, war, als ich rausfand, dass es ja auch eine wirkliche Smartphone-App gibt vom Spiel und dann sozusagen man auch ja selber an seinem echten Telefon das Spiel spielen kann und dann war ich da wieder versöhnt.
Okay. Ja, ich natürlich, das ist das mit authentisch. Also ich meine, also gibt es irgendwie so ein auch nur an den Haaren erzogenes Erklärungsmodell, das erklären kann, warum das Smartphone das kann. Und ich finde die Idee jetzt nicht uninteressant, dass man so denkt, okay, alle Geräte, die es gibt, die sind halt tatsächlich über WLAN angeschlossen oder irgendeine Funktechnik halt. Und irgendjemand hat diesen total krassen Hack, dass er die Sicherheitslücke in dem ganzen Ding sozusagen aufmachen kann. Das heißt, wenn du in der Nähe bist, dann musst du tatsächlich sozusagen, dann fängst du über diese Funkwellen auf und weißt dann auch, von wo das kommt und so. Ich konnte mir das so grob vorstellen. Was mich wirklich genervt hat, ist tatsächlich auch, es gibt nur diese eine Art von Rätsel, was ich auch finde, ein sehr guter Kompromiss war zwischen, wir stellen Hacken dar und gleichzeitig ist es aber sozusagen ein Actionspiel, ist Deus Ex Human Revolution. Da hast du auch noch mehr diese Komponente, dass du gegen etwas arbeiten musst. Ich glaube, es ist meistens die Zeit. Aber es hat halt irgendwie noch mal so ein bisschen was zumindest als zweite Option für so ein Hacking-Spiel richtig gut gewesen wäre. Und mich haben die Konsequenzen der Hacks extrem gestört. Es gibt ja dieses Hack-Ding ist, also einerseits dieses, warum kann ich nur Dinge hacken, die ich sehe? Das hab ich immer wieder rausgebracht, sozusagen. Das ist natürlich cool, weil es eine Rätselmechanik gibt, die darauf basiert, dass du dich durch ein Gebäude durchhackst, indem du immer wieder die nächste Kamera im Blickwinkel einer Kamera und sowas hackst. Aber so richtig befriedigend fand ich das nicht. Aber was mich richtig genervt hat, ist dieses Knopfdruckding. Ich hacke was und das hat dann genau einen Effekt. Das hat mich zum Beispiel, die Ampeln sind einfach ein schönes Beispiel. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, alles auf grün und dann fahren alle ineinander. Was ich natürlich als Berliner viel lieber hätte, wäre eine grüne Welle. Und das verstehe ich halt nicht. Warum macht man nicht so diese total offensichtlichen Dinge, wo man denkt, so, das hätte man gerne. Ich fand...
ist halt schwierig, wenn du gerade Auto fährst mit 80 Stundenkilometern, mehrere Funktionen auswählen zu müssen, während du noch irgendwie dem Straßenverkehr folgen musst. Das vielleicht deswegen...
Also, ich hätte es auch nicht schwierig gefunden, zu sagen, dass das dann eine Fingerübung ist. Also, ne, du hast sozusagen, du hast nur einen Knopf, mit dem machst du Verkehrschaos. Aber wenn du, keine Ahnung, Schulterbutton und noch einen Knopf, also wenn du gut genug bist, das zu schaffen, dann halt grüne Welle.
Okay.
Und das müsste man ja, man könnte es auch nicht sagen, man kann ja auch sagen, das ist halt nicht, nicht pro Ampel, sondern du sagst halt, wenn du auf einer Hauptverkehrsstraße.
Aber hast du an den roten Ampeln angehalten oder warum willst du eine grüne Welle? Also ich verstehe gerade die Motivation von der grünen Welle nicht.
Nee, ich hätte das sinnvoll, als sinnvoll erfunden. Im Sinne der Nachvollziehbarkeit, weißt du? Natürlich ist es wie bei GTA, dass du halt über die Kreuzung fährst.
Passiert ja meistens auch nicht.
Da ist eine Ampelfarbe, whatever. Ja. Aber nachvollziehbar hätte ich gefunden, wenn man sagt, hier, der Typ kann halt eine grüne Welle machen. Mhm. Fände ich halt total super irgendwie. Genau, und ich hätte mir auch tatsächlich gerade in diesen, es gibt, man muss immer wieder in den Gebäuden des Netzwerks, der Netzwerkfirma, die die Stadt sozusagen miteinander verbindet, da muss man sich immer wieder reinhacken, um das freizuschalten. Und da hätte ich mir wirklich mehr, auch wieder Deus Ex als Beispiel, mehr sozusagen, dass man in Computern rumkramen kann. Und dann da irgendwie sieht irgendwie, wie sich die, keine Ahnung, PR-Abteilung mit dem Hausmeister darüber streitet, warum die Blumen nicht gegossen werden. Also sowas, da hätte ich mir tatsächlich noch so ein bisschen mehr gewünscht, weil, und dazu kommen wir auch noch gleich, weil wir noch über den Kampf sprechen werden, aber halt diese, die Bürogebäude der wichtigsten Firma der Stadt waren leerstehende Häuser mit Kameras und bewaffneten Soldaten. Und da hätte ich gerade durch dieses Hacking mehr von erwartet.
Und gerade wenn du irgendwie dann, wenn da Rechner waren dann, und du dich einhacken konntest, dann wurde dann halt eine Mail gezeigt.
Ja, ja, genau.
So.
Und das war halt alles so, ja, so relativ egal irgendwie. Und das war für mich tatsächlich auch dann die. Nein. Aiden Pierce war die größte Enttäuschung des Spiels, aber das war sozusagen das, wo ich so gedacht hatte, dass das viel mehr Platz einnimmt. Also Watch Dogs, das Hacking-Spiel, hätte ich eigentlich gedacht, dass sowohl die Spielmechanik als auch die Auswirkungen, die das in der Spielwelt hat, ausdrücklicher, expliziter, fantasievoller sind. Also, weil ganz ehrlich, der Ampelhack ist halt, ich werfe eine Handgranate. Ich werfe keine Handgranate, sondern ich hacke die Ampel und dann explodieren die Autos halt auch. Das ist so ein. Naja. Okay, kann man machen. Will noch jemand was zum Hacken? Also ich meine, Kaspar, für dich ist ja sozusagen, wenn du, ist das jetzt das erste Spiel? Nee, da hast du schon die kleinen Beispiele, aber glaubst du, das muss so? Weil das ist so ist es dann irgendwie konsumierbar einfach? Oder?
Also das ist natürlich die Frage, inwiefern, das ist ja kein Indie-Game, sondern ein Massen-Pop-Produkt. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie die Zielgruppe da bereit ist, in Kauf zu nehmen, viel Zeit beim Hacken zu verwenden, beim Spiel. Mhm. Ich glaube aber schon, dass man es ein bisschen komplexer hätte machen können und so, dass man jetzt nicht so total mit den Augen rollt. Das ist halt so eine typische Hollywood-Darstellung, auch so 2D- oder 3D-Gebilde, wo man so irgendwie so virtuelle Drähte sieht und da fließt irgendwas lang. Mhm. So, das kennt man schon so aus 80er-Jahres-Film. Aber das geht besser. Also es geht einfach wirklich besser und ich verstehe manchmal bei so hochpreisigen Titeln nicht, warum sie es nicht hingekriegt haben. Für mich zum Beispiel Tron Legacy, da haben sie es hingekriegt. Also da gibt es so eine Hackszene und da siehst du plötzlich so ein Bildschirm, also siehst du plötzlich einen Bildschirm des Hackers und der benutzt den Editor Emacs und gibt immer so Kill-Befehle ein. Und das ist halt einfach technisch korrekt, was der da tut. Okay. Und es sieht aber cool aus. Und das ist das Tolle, die haben es geschafft, dass was cool aussieht und technisch korrekt ist. Und da gibt es einen schönen Blogpost dazu. Das hat der Visual Artist gemacht, weil die den irgendwie gefragt haben und er erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und das ist mir manchmal unklar. Ich glaube, man kann da Leute holen, die ein Verständnis dafür haben, wie was cool aussehen kann, aber irgendwie glaubwürdiger zumindest ist. Mhm. Ja.
Die, was mir gerade einfällt, was zum Beispiel auch eine Sache ist, die man total leicht hätte umsetzen können, dass man einfach Passwörter eine größere Rolle spielen lässt.
Genau.
Und dann könnte man, hätte man noch so Minispiele machen können mit, also Cloud-Brieftasche, Passwortzettel. Und du hättest dann auch dieses sozusagen, wie hackt man eigentlich ein Passwort? Nämlich, indem der Charakter einfach immer stärkere Rechentechnik kriegt und dann Passworte einfach raten kann.
Uplink.
Also durch die.
Uplink.
Genau. Ah, okay. Mhm. Alles klar.
Es gibt ja genau einen, also ich bin über einen Fall gestoßen, wo du ein Passwort rausfinden musst. Mhm. Und musst du halt dann verschiedene Telefone reinhacken, wo dann zufällig gerade die SMS mit dem Passwort ist.
Ja.
Und dann Stimmt. ist es noch nicht mal so, dass du dieses Passwort irgendwie merken musst oder so. Es ist halt irgendwie vier oder sechs Buchstaben und Zeichen und ich so, okay, oh, ich merke mir das, weil ich muss da bestimmt gleich eingeben in dem ganz anderen Rechner, der da hinten irgendwo ist. Muss man natürlich nicht, sondern man muss einfach diesen Knopf drücken. Und da dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt damit die letzten 5 Minuten damit verbracht, Menschen zu suchen, wo ich dann einen Knopf drücke. Um dann einen Knopf zu drücken. Und das, man hätte da irgendwie noch, okay, ausprobieren, irgendwie irgendwas machen können. Und dieses, das fand ich so ein bisschen.
Also ich finde zum Beispiel Spiele auch legitim, wo du entweder Zeit darauf verwendest, zum Beispiel die richtige Person zu finden, oder der Zeitaufwand, es manuell zu machen, in einem Maß ist, dass du dir das überlegst. Sagen wir mal, du hast so ein Zahlenschloss mit drei Kombinationen und sagst, entweder ich setze mich jetzt 5 Minuten hin und probiere einfach alles durch, oder ich laufe halt rum und habe es vielleicht schon nach 30 Sekunden oder nach einer Viertelstunde. Ja. Und plötzlich hast du so eine Auswahlmöglichkeit, und es ist realistisch auch.
Ja. Mhm. Ja, oder du machst sowas wie machst so eine Schnitzeljagd, oder du hast 3 Versuche und dann kommt jedes Mal eine Wache und schlägt dich und muss sie werden und so. Ja, schade, Watchdogs. Das ist halt, das ist halt der Punkt, wo das Spiel meine Erwartung zumindest nicht erfüllt hat. Es ist halt kein Hackerspiel, sondern es ist ein generisches Actionspiel, GTA. Es ist eigentlich ein GTA, wo man auch hacken kann. Und deswegen müssen wir natürlich jetzt über die beiden anderen wichtigen Teile eines GTAs, wo man noch hacken kann, sprechen. Zum einen das hier. Ja, man kann also Autos klauen, das ist tatsächlich wie GTA, man kann Autos klauen, die irgendwo rumstehen, oder man kann sie sich auch bestellen lassen. Und mal abgesehen davon, dass ich mir auch hier, also das Ding ist, wenn man sich ein Auto bestellt, dann ruft man seinen Kontakt an und der parkt einem ein Auto irgendwo hin. Wo ich so dachte, Leute, seit 2 oder 3 Jahren gibt es diese Carsharing-Teile. Wieso hackt der nicht einfach eine Datenbank und guckt dort raus, wo das nächste Auto steht, was er will? Aber egal, Autofahren. Es gibt mittlerweile sogar Videos darüber, wie schlimm das Autofahren ist. Wie schlimm ist das Autofahren, Lilly? Janina, wie schlimm ist das Autofahren?
Also in der Realität mag ich Autofahren sehr, sehr gern. In dem Spiel war es echt scheiße. Also ich weiß nicht warum, ich habe mich einfach in dieses Fahrsystem nicht eingefunden. In GTA bin ich um Längen besser gefahren. Das war kein Problem. Und was ich besonders schlimm fand, war einfach dieses nicht vorhandene Schadensmodell, auch wenn ich verstehen konnte, warum sie es gemacht haben. Aber dass man zum Beispiel auch mit einem Motorrad ganze Bushäuschen einreißen kann, als wären sie aus Papier, fand ich einfach total lächerlich. Und dann bleibt man aber an jedem scheiß Poller hängen, der irgendwo an der Ecke noch schief rausguckt. Es hat mich so viele Nerven gekostet. Ich habe keinen einzigen dieser blöden Fixer-Aufträge gemacht, wo man ein Auto in einer bestimmten Zeit irgendwo hinbringen muss, weil ich es einfach nie geschafft habe. Und wenn dann diese ganzen Deppen in den Verfolgungsjagden auf den Highway fahren und man kann nichts hacken, um die aufzuhalten. Ich bin nur mindestens 5 Jahre gealtert. Das ist unfassbar. Nee.
Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen lustig, wie viel über das Fahren gerantet wurde. Ich persönlich fand es wirklich sehr wie GTA mit ein bisschen schwammigerer Steuerung. Also ich habe mich irgendwann, bei GTA finde ich am Anfang auch immer sozusagen, das reagiert nicht wirklich konkret, aber man gewöhnt sich dran und sowas hier auch, nur dass man halt nie so wirklich perfekt wird, weil ob da Input-Lag ist oder irgendwas, aber so, es ist halt wirklich sehr schwammig. Kaspar, bist du viel rumgefahren?
Ich hasse Autofahren. Also am Computerspielen kann ich Autofahren eh nicht leiden und da war es echt besonders schlimm irgendwie. Also ich habe auch immer, irgendwann hatte ich dann entdeckt, dass man sich immer automatisch zu diesen Verstecken transferieren kann. Das war so, Gott sei Dank. und dann habe ich möglichst immer Motorräder gesucht, weil die wenigstens schnell waren. Dann ist mir irgendwie schnell irgendwie hingekommen und Und ja, mir ist das auch aufgefallen. Also einerseits kannst du mit dem Auto irgendwie alles umreißen und andererseits bleibst du dann an diesen Pollern hängen, was verständlich ist aus der Spielmechanik heraus, weil die ja explizit stoppen sollen. Aber es war dann auch so, ja, warum denn jetzt bitte da irgendwie, während ich ganze Busse irgendwie durch die Gegend schieben kann? Und ob der Glaubwürdigkeit ist für mich schwierig, wenn ich mit dem Auto ständig überall anditsche an andere Autos und die fahren dann einfach weiter irgendwie. Also da will ich dann, dass die aussteigen, mich beschimpfen, die Polizei rufen, so damit ich wenigstens so einen Anlass habe, ein bisschen ordentlich zu fahren. Ja. Aber ich bin da immer so im Zickzack immer so von Detonation zu Detonation gefahren.
Ich fand auch, das Fahren war bei den Gegnern, also die, wenn Gegner einen verfolgen, dann waren die grundsätzlich stärker und konnten einen grundsätzlich abdrängen. Ich habe nie ein Auto, also doch großen Lastwagen mal, aber es war halt auch sehr, also vom Balancing her sehr, sehr seltsam. Lilly, möchtest du vielleicht noch ausführlicher was zum Fahren?
Ja, ich möchte noch ausführlicher was zum Fahren sagen. Grundsätzlich fahre ich nicht gerne Auto, weder in Realität noch in Computerspielen, weil ich es einfach nicht kann. Weder in Realität noch in Computerspielen. Okay. Im Computerspiel mache ich deutlich mehr kaputt. Meistens mein eigenes Auto. was auch hier der Fall war. Also ich fand, es war deutlich schwieriger als in GTA, weil es immer so gewackelt hat. Also ich habe nicht ich habe kein Gefühl für das Auto bekommen. Ich bin auch immer nur Auto gefahren, weil wenn ich mal ein Motorrad genommen habe, dann bin ich irgendwie nach 50 Meter wieder runtergefallen, weil ich irgendwo hängen geblieben bin. Was ich wirklich sehr, sehr, sehr belastend fand, waren diese Verfolgungsjagden. Vor allem, wenn du von irgendjemand gejagt wurdest. Weil du wurdest immer abgedrängt. Du hattest nie eine Chance. Ich habe es auch nicht verstanden, weil eigentlich, wenn du gerade schneller bist als der andere und ein größeres Auto hast, dann könntest du eigentlich schon den anderen abdrängen. Und ja. So zumindest von meiner Logik her. Mhm. Was noch dazu kommt, du kannst halt deine Gegend hacken, auch im Auto fahren. Kannst dann nicht nur diese Ampeln so ausschalten, dass halt gerade irgendwie eine Massenkollision passiert, sondern auch quasi dann den Gegner, der hinter dir fährt, neutralisieren. Also zumindest hieß es so in der englischen Version. Deutsch auch. Was halt passiert, dass dieses eine Auto auf jeden Fall in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, was total cool ist. Dann wechselt die Kamera und zeigt einem diesen Verkehrsunfall, was total geil aussieht. Und dann fährst du schnell weiter. Und also ich bin da jedes verdammte Mal in irgendein Auto, was gerade vor mir war, reingefahren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Auto währenddessen weitergefahren ist, während die Kameraperspektive gewechselt hat. Vielleicht war es nicht so, aber auf jeden Fall hat es sich so angefühlt.
Doch.
Und es war, also ich hab nicht verstanden, wie jemand, der irgendwie ein bisschen Menschenverstand hat, es schaffen kann, das so etwas zu programmieren. Ich saß da jedes Mal und dachte so, okay, cool, ich habe den jetzt abgehängt, aber hey, ich habe gerade Menschen tot gefahren, yay. Ja. Es war schrecklich. Und was mich wirklich sehr gestört hat, wenn du Hubschrauber, wenn du einen bestimmten Skill geskillt hast, konntest du irgendwann Hubschrauber hacken, beziehungsweise einfach so mal kurz die ein bisschen ablenken, dass sie nicht auf dich schießen können und nicht wissen, wo du bist. Was total praktisch ist. Das konntest du aber nicht, während du im Auto saßt.
Das ist ja aber
aus Prinzip.
Aber das ist ja völlig logisch. Du kannst ja nur das hacken, was du siehst, und der Hubschrauber ist ja immer hinter dir.
Ja, aber man könnte da ja auch vielleicht irgendwie mal die Perspektive ändern, wenn man schon den Autounfall von dem, der hinter dir ist,
aber zeigt. Das hat mich auch komplett gestört. Also vor allen Dingen, weil es von der Spielmechanik keinen Sinn macht. Weil Hubschrauber sind vor allem dann ein Problem, wenn du in einem Auto sitzt. Ja. Wenn du in einem Auto sitzt, kannst du aber keine Hubschrauber hacken. Und dieser Skill, der gibt es in zwei Stufen, und der ist auch nicht billig.
Und du kannst auch mit der zweiten Stufe nicht im Auto hacken. Das habe ich nämlich, ich dachte, ja, vielleicht, naja,
nein.
Also ich habe Hubschrauber angefangen, dann einfach mal mit dem Granatwerfer abzuschießen.
Was du aber auch nicht im Auto kannst.
Was auch nicht, ja, aber das funktionierte wenigstens.
Wir lernen, liebe Kinder, Granatwerfer sind wirkungsvoller als Hacken. Na gut. Apropos Granatwerfer.
Hackler, wir sind vor Ort.
Ja, da gibt es halt wie bei GTA auch noch diesen anderen, wie ich hätte gedacht, hätte nicht wirklich wesentlich. Das muss ich jetzt nicht nochmal sagen, das hat mich wirklich genervt. Ich hätte von einem Spiel wie Watch Dogs erwartet, wenn du die Wahl, also wenn du eine Mission hast, hast du die Wahl, entweder hacken und schleichen oder kämpfen. Aber was ist es wie Assassin's Creed? Da merkt man das halt wieder. Du hast halt die Wahl, hacken und schleichen und dann kämpfen. Oder kämpfen und kämpfen. Ich fand das Kämpfen okay. Es war jetzt irgendwie, ich mag Deckungsshooter lieber als öffentlich Rumlaufshooter, von daher war es irgendwie okay, aber ich fand's letztendlich belanglos. Also war halt irgendwie, ja, kann man machen. War halt, das ist witzig, wenn man so Einzelteile aus diesem Spiel betrachtet, das ist jedes Mal so, dass man denkt, naja, also ist jetzt nicht so richtig geil, aber ja, meine Güte. Kämpfen, Kaspar?
Ich habe relativ lang gebraucht, um irgendwie klarzukommen mit dem Kampfsystem. Das brauche ich meistens bei so 3D-Spielen. Mhm. Und dann habe ich noch länger gebraucht, um zu verstehen, wie ich nicht kämpfe. Also am Anfang, also irgendwann war ich froh, dass ich so Waffen benutzen konnte und habe alles umgenietet, was bei 5 nicht auf dem Baum war. Vor allen Dingen in diesen Rächermissionen, also wo man irgendwie, oh, du hast was, da wird was passieren. Und dann bin ich da immer irgendwie hinterhergestolpert und habe immer die Typen immer niedergemetzelt. Und dann war sie, ja, du hättest den aber eigentlich nur niederschlagen sollen. Und irgendwann dann habe ich verstanden, wie das mit dem Niederschlagen eigentlich funktioniert. Und dann fing es an, mir Spaß zu machen, weil mir dann irgendwann auch klar war, dass man das auch so im Verbrecherverstecken und so verwenden kann, dass man sich da so anschleicht, immer an die Einzelnen und jeden niederschlägt. Und dann hat es so ein bisschen Spaß gemacht. Aber da habe ich ja eingangs gesagt, dass ich so ein bisschen Meisterdieb mir erwartet hatte. Und das kam halt nicht so richtig auf, so ein bisschen manchmal, aber das hätte ich eigentlich mir auch mehr erhofft.
weil die tatsächlich auch die, weil du die Leute nicht verstecken kannst, was halt
Die liegen dann da rum.
Die liegen da rum, da läuft natürlich der Nächste drin und dann, er hat ihn gefunden, Alarm. Ja. Und das Schöne ist, es gibt diese Nebenmissionen, wo du sozusagen Gang-Hideouts irgendwie leer machen musst. Und da musst du Folgendes tun, der Charakter, um den es geht immer um einen bestimmten Charakter, den darfst du nur hauen. Aber du kannst alle anderen erschießen. Kämpfen, Lilly. Janina, wie sieht's bei dir aus mit Kämpfen?
Also gerade das mit den Gang-Verstecken, Ich bin echt froh, dass das meiste davon freiwillig war, weil ich es einfach total hohl fand, dass man dann den Typen in der Mitte vom Hornissennest, den darfst du nur bewusstlos schlagen, aber alle anderen, den kannst du mal umnieten, kein Problem, hier, Killing Spree. Das fand ich einfach total bescheuert. Am schlimmsten fand ich allerdings das Bewegen während der Kämpfe, wie oft ich irgendwo hängen geblieben bin, gedacht habe, nein, ja. Entdeckung, geh in zu spät. Oh nein, natürlich hüpfe ich jetzt hier auf diesen Poller in der Mitte und stelle mich mal, schon wieder tot. Boah, wie oft mir das passiert ist. Eigentlich habe ich gedacht, hey, das Prinzip ist einfach. Ich gehe jetzt da hinten in Deckung, dann hole ich mein Snipergewehr raus, dann schieße ich ihn da hinten tot, den kann ich niederschlagen, perfekt. Ja, jetzt schwinge ich den vor die Flinte. Und dann war es einfach, war mein Plan mal wieder dahin. Das ist mir einfach ständig passiert. Keine Ahnung. Ich bin aber auch insgesamt auch mit Konsolen und Shootern, das ist was für mich einfach nicht zusammengeht. Ich kann dann einfach nicht zielen. Es dauert so lange, bis ich ihn dann getroffen habe, dass ich schon dreimal bewegt. Deswegen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann bin ich tot.
Ja, das ist tatsächlich, also deswegen ist eigentlich tatsächlich dieser Deckungsshooter gut für Konsolen, weil es dann sozusagen nicht nur ums Zielen geht. Aber das ist auch tatsächlich was mir auch häufig passiert, dieses Deckungsding. Also ich hatte das Problem immer, dass er nicht aus der Deckung rausgegangen ist. Also wenn er einmal in der Deckung drin war, und dann wollte ich denken so, okay, gehst aus der Deckung raus, läufst schnell irgendwie zum anderen Ende der Halle und gehst da wieder in Deckung. Dann hat er Folgendes gemacht, hat sich aus der Deckung rausbewegt in die nächste Deckung, was bedeutete, er hat sich gekauert an eine Kiste, aber die Seite war sozusagen die offene zum Gegner. Naja, egal.
Ja, genau das. Oder, da ist eine Granate. Nein, weggehen, nicht hängen. Da ist man an jeder scheiß Ecke. Ja, ich krieche jetzt hier gemütlich um diese Kiste, während mir die Granate detoniert.
Das stimmt. Lilly?
Dieses Deckungsding, ne? Also in Deckung gehen war ja Knopf A und aus der Deckung raus war nicht Knopf A, sondern Knopf B. Knopf B ist aber auch Klettern. Irgendwo hoch. Mhm. Was also öfters passiert ist, hab mich in einer Kiste versteckt und dachte, okay, ich gehe jetzt aus der Deckung raus, lauf zur anderen Kiste. Mhm. Was passiert ist? Ich bin aus der Deckung raus und bin auf die Kiste geklettert. Was total cool ist, wenn gerade um mich rum 20 Leute sind, die mich erschießen möchten. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, warum muss ich so viel kämpfen? Ich habe dieses verdammte Telefon, mit dem ich alles machen kann. Unter anderem auch irgendwie Funk stören und Menschen ablenken und so. Und ich habe es wirklich sehr, sehr oft versucht, nur durch Schleichen und Hacken weiterzukommen. Und es geht nicht. Es geht nicht. Also entweder ich bin komplett doof und zu nichts fähig oder dieses Spiel macht es einfach nicht möglich. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, einfach alle abzuknallen, egal wen. Was auch erstaunlich gut funktioniert hat mit den Granatenwerfer, das war mein bester Freund dann. Sniper und Granatenwerfer und ich war voll dabei.
Also ich möchte nur zu Protokoll, dass wir in diesem Podcast gerade zum zweiten Mal an die Stelle kommen, wo wir feststellen, dass der Granatwerfer des Hackers wichtigstes Werkzeug ist. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis eine, aber egal. Was,
darf ich noch?
Ja, bitte.
Die Feinde, die waren ja immer gleich. Du hattest entweder die halt so ein Hoodie rumliefen oder du hattest die vielleicht einen Helm auf hatten oder die irgendwie total die krassen Panzer Bombenentschärfungsgerät anhatten, wo du dann auch dreimal mit der Panzerfaust oder dem Granatenwerfer auf den Menschen drauf schießen musstest. Und ja, ich weiß auch, die sind ganz doll geschützt, aber ich glaube, dass jemand, der wirklich tatsächlich so ein Bombenentschärfungsding anhat, nicht so rennen kann, wie die dort gerannt sind. Und wenn er so rennen kann, wie die dort gerannt sind, dann überlebt er nicht eine Granate, die auf seiner Brust explodiert. Und das hat mich sehr, sehr gestört, weil den konnte ich auch nicht ins Gesicht schießen und den konnte ich auch nicht irgendwie, das klingt jetzt ganz falsch, aber ich musste halt immer entweder Granaten auf ihn werfen oder mit dem Granatenwerfer auf ihn schießen, mehrmals, was halt anstrengend ist, wenn um einen herum noch 20 andere sind.
Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
Und das war so, irgendwann war ich so leid zu schießen und man konnte aber nicht anders. Und dann war es auch immer so, dass Aiden Pierce ja auch immer gesagt, ja, und ich habe so viele Menschen getötet. Und einmal hat ja jemand anders das gesehen. Und dann meint er so, oh, jetzt hat er das gesehen. Und oh mein Gott, der musste alles angucken, ich habe so viele Menschen getötet. 3 Minuten später erschießt er nochmal 10. Es ist so.
Genau das.
Es ist so, ah.
Meine Lieblingsszene ist auch, es gibt im späteren Verlauf des Spiels eine Stelle, da geht es darum, eine Zielperson auszuschalten. Es geht darum, eine Zielperson auszuschalten, so dass möglichst niemand etwas davon mitbekommt, weil man deren Position einnehmen will. Und diese Zielperson ist in einem Gebäude. Der einzige Weg, diese Zielperson auszuschalten, ist es, etwas zum Explodieren zu bringen. Woraufhin sich alle Männer, die zu dieser Zielperson gehören, sagen, aufmachen, dich zu erschießen. Dann fliegt diese Zielperson, du musst sie mit einem Auto rammen und I don't know. Das einzige wirklich, wo ich wirklich Spaß hatte, diese Schadenfreude-Spaß beim Kämpfen, ist, man konnte ja die gegnerischen Handgranaten in der Hosentasche zum Explodieren bringen. Und das war so für 1-2 Lacher gut, aber ansonsten.
Also was ich gern gemacht habe, ist dieses Ablenken. Du konntest ja oft in deren Headsets rein oder irgendwie die anrufen. Und ich weiß, bei einer Szene musste ich wirklich laut lachen. Da war in der Kurzbio des Typen, dass der irgendwie so einer obskuren Religion angehört. Ja. Und dann hast du den angerufen und gesagt, so, ey, ja, irgendwas mit Jesus erzählt und irgendwas, dass er irgendwie wieder auferstanden ist. Irgendwie so, und so, ey, ja, wirklich, ja, das glaube ich auch. Und dann hast du den in so ein religiöses Telefonat. Und das fand ich dann witzig. Also das habe ich auch öfters gemacht, die halt so ein Telefonate einbinden und dann irgendwie niederschlagen, während sie es gerade.
Das ist tatsächlich auch eine Stelle, wo das mit dem Hacking richtig gut funktioniert, ne? Weil ja. das gibt es nämlich mehrfach. Du hast in der Bio, liest du irgendwas und dann löst du per Knopfdruck aus und dann passiert halt etwas dazu Passendes.
Ja.
Also ich hatte dasselbe mit, keine Ahnung, irgendwie hat gerade Scheidung eingereicht und dann schickst du ihm halt irgendwie, glaube ich, vielleicht SMS oder sowas, so, ja, wie sie will jetzt das Sorgerecht beantragen und du bist völlig raus, willst Training ordern. Er so, was? Nein, fuck! Genau, das wäre sehr witzig. Das konnte man auch nutzen. Es gab eine Szene, wo man das machen konnte, um dann an den Leuten vorbeizuschleichen. Mhm. Und so habe ich mir eigentlich das ganze Spiel vorgestellt. Ja. Du nutzt die technologischen Möglichkeiten, um Ablenkung zu schaffen, um sie nicht erschießen zu müssen.
Ich fand dieses Ablenken durch Informations- oder Telefongespräche oder SMS, fand ich bis zu dem Zeitpunkt echt super lustig, bis ich einem Typen Kinderpornografie angeboten habe.
What?
Der war halt schon mal im Knast, stand in dieser Zeile drin, wegen Child Pornography. Und dann so, ja, ich habe hier Bilder von so einer Süßen. Kannst du dir mal angucken? Wo ich dachte, okay, das hätte nicht sein müssen. Hätte einfach nicht. Und was wir noch zu diesen
die moralische Instanz Aiden Pierce.
Diesen Gang-Hideouts, wo man ja quasi den einen nur hauen darf. Mhm. Der Sinn, also ne, einem wird ja gesagt, man soll den nur hauen, damit alle anderen um ihn rum ihn sehen, wie er niedergemacht wird.
Die alle tot sind.
Und vorher muss man sie aber alle erschießen, um den anderen zu hauen. Also es ist halt so in sich selbst überhaupt nicht logisch. Und ich habe es genau einmal versucht und dann auch nie wieder. Weil es einfach so, es war ja auch egal. Es hat ja nichts gebracht, außer irgendwie ein paar Punkte.
Indeed. So, es gibt neben der Story und diesen großen Nebenmissionen noch so eine andere Art von Minispielen. Sehr seltsame Teile. Ich habe davon nur eins ausprobiert. Es gibt so eine, es ist quasi so Alien Defender. Also dann setzt man quasi im Spiel, spielt man ein Spiel, wo dann Computerspielfiguren durch die echte, in Anführungszeichen, Spielwelt schweben, die musst du abschießen. Es gab noch mehr von diesen Spielen, aber es hat mich nur interessiert. Habt ihr das gespielt irgendwie, Kaspar?
Erinnert mich an ein GTA, da gab es auch so ein krasses Ding, wo so eine Alien-Invasion ist. War das
ja, ja, genau. Ja? Nee, da war es ja tatsächlich, da waren es ja so Drogentrips bei GTA 5. Ja. Und hier ist es tatsächlich sozusagen, es ist halt wie so ein Computerspiel, also wie heißt es, Virtual Reality ist es quasi. Nee. Janina, hast
du das gespielt? Augmented Reality. Ja, ich habe das tatsächlich gespielt, aber nur das mit den Münzen.
Was muss man da machen?
Ein Money One, ne?
Ja, genau. Man sieht halt Münzen, die dann so pixelig vor einem auftauchen, in übergroß, so ein bisschen wie in Super Mario-Manier. Die muss man einsammeln, man muss aber auf dem Weg die Totenköpfe vermeiden und sammelt dann halt so Punkte in einer bestimmten Zeit.
Gott, dieses Spiel ist an so vielen Stellen von Assassin's Creed zusammengeklaut, dass es mir wehtut.
Es war ganz okay, aber es hat mich jetzt auch nicht so gereizt. Ich habe so einen digitalen Trip mal ausprobiert, wo man dann über Blumen fliegt zu LSD-artiger Musik und er lacht dann auch ganz irre und besoffen und das, wobei das bockschwer war. Das habe ich auch nur so lange gemacht, bis ich es einmal geschafft hatte und dann war vorbei. Und ich glaube, man konnte ja auch noch so Schnickschnack machen wie Hütchenspiele und so.
Ja. Okay, Lilly?
Spider-Tank, Spider-Tank. Er macht das, was ein Spider-Tank macht.
Bitte?
Es gibt bei diesen Digital Trips die Version Spider-Tank, wo man eine panzergroße Roboterspinne ist, die Missionen erledigt, also quasi gegen die ganze Stadt kämpft, Autos totschießt, Polizisten umbringt, irgendwelche Sachen zerschießt. Und du bist halt einfach eine Panzerspinne. Es ist super awesome. Dieses ganze Spiel hätte so sein müssen. Es ist so, du bist halt so, du kannst halt dich wie so eine normale Spinne an alles ranhängen. Hast halt eigentlich keine physikalischen Kräfte, sondern kannst halt auch über Kopf irgendwo lang spazieren. Hast dazu dann noch irgendwie die krassen Mörderwaffen und so Granaten, die aus seinen Beinen spritzen. Es ist awesome. Und leider ziemlich schwer, sodass ich irgendwann nicht mehr weitergekommen bin. Aber es ist wirklich, also ich saß da und dachte so, yes, ich habe endlich Spaß in diesem Spiel. Es war toll, ich fand es ganz toll und ich habe alle anderen Sachen auch ausprobiert daraufhin und die waren alle doof. Leider.
Du redest jetzt schon zum dritten Mal über Granaten.
Ja, das ist auffällig.
Ja, ich...
Vielleicht solltest du lieber Wolfenstein spielen?
Vielleicht.
Vielleicht. Gut. Jetzt haben wir die Einzelteile des Spiels zusammengetragen und die sind ja alle eher nicht so geil, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und es gibt jetzt fürs Fazit gibt es etwas, was mir im Spiel über den Weg gelaufen ist. Das passt richtig gut.
Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. Und das CTOS hat berechnet, welche Botschaften wir den Menschen wann und wo zeigen müssen. Nicht unterschwellig, sondern Klartext.
Das finde ich also schon mal gut, weil das eine der wenigen Stellen ist, wo ein bisschen mit diesem Gedanken gespielt wird, was wird durch komplette Überwachung oder Digitalisierung eigentlich möglich? Zum Beispiel, dass man Werbebotschaften so streut, dass der passende politische Politiker gewählt wird. Aber andererseits dieses, er ist ja seinem eigenen Ding verfallen, hört man hier. Und das ging den Leuten hier in der Runde auch so. Also wenn ihr jetzt zugehört habt, ja, dann sind es 4 Leute, die von dem Spiel eher so, ja, nicht so begeistert sind, aber trotzdem haben es 3 davon durchgespielt. Kaspar, warum hast du es nicht durchgespielt?
Ein bisschen mangels Zeit, aber auch, weil es mich nicht richtig gehuckt hat. Einfach. Okay. Was mich aber angefangen hat zu interessieren, und da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen, ich weiß auch gar nicht, ob ihr es gemacht habt, sind die Online-Spielmodi.
Doch.
Ich fand die ein bisschen innovativ, weil wenn du dich, also du, wenn du halt wirklich online bist und sozusagen dich freischaltest fürs Online-Spielen, können andere Hacker in dein Spiel eindringen. Und die sind dann in deiner Spielwelt. Das heißt, die können da plötzlich auftauchen. Es gibt verschiedene Spielmodi. Zum Beispiel, du wirst informiert, dass ein Hacker in dein Spiel eingedrungen ist und du musst ihn finden. Und du siehst dann auf deiner Karte so einen Kreis, der so in 3 Stufen immer kleiner wird. Und du musst wie ein Wilder in diesem Kreis diesen Typen ausfindig machen, indem du den profilst. Oder es gibt so Verfolgmissionen. Und das Interessante ist, das unterbricht dich aber einfach im normalen Spielen. Das heißt, du spielst und willst irgendwie gerade auf eine Mission und irgendwas ist irgendwie anders und plötzlich stellst du fest, scheiße, da ist jemand in meiner Xbox drin. Mhm. Und das nimmst du so ein bisschen persönlich, ja. Und das fand ich cool. Also das war mal was Neues für mich, dass jemand, also schon allein dieses Genervte, boah, jetzt kann ich meine Mission nicht weiterspielen, weil so ein Penner in mein Spiel eingedrungen ist. Das fand ich gut, es war neu. Und was mich wirklich sehr überrascht hat, war die Möglichkeit, auf dem Handy gegen jemanden an der Konsole oder am Rechner zu spielen. Also es gibt eben diese Handy-App und da kannst du eben gegen jemanden spielen, du spielst nicht gegen, also das zumindest, was ich ausprobiert habe, da spielst du nicht gegen jemanden anders auf dem Handy, sondern gegen jemanden, der am Rechner irgendwie sitzt. Und da steuerst du in der 2D-Sicht einen Hubschrauber, während der Typ am Rechner in einem Auto rumfährt und du musst mit dem Hubschrauber den daran behindern. Das heißt, der sieht dich auch in seiner 3D-Welt als Hubschrauber, du siehst aber nur so eine 2D-Fläche. Und das Schöne war halt, plötzlich hattest du eine Handy-App, die so aussah wie in diesem Spiel. Das war irgendwie cool, weil du hattest plötzlich hast es so rausgeholt aus diesem Spiel. Mhm. So. Und es war auch adaptiert, also es hat mal funktioniert halbwegs, dass man mit dem Handy und einem Rechner zusammengespielt hat. Und da fing es für mich an, dass ich dachte, jetzt fängt es an, ein Hackerspiel zu werden.
Okay. Das hört sich spannend an. Ich hätte das auch wirklich gerne ausprobiert, weil es gibt, im Spiel wird dir das einmal sozusagen vorgegeben, damit du diesen Spielmodus kennenlernst. Du musst dich dazu allerdings mit Uplay verbinden, also dem Service, den Ubisoft, weil Ubisoft auch wie Steam sein will, was nie funktioniert hat. Und das macht es tatsächlich beim Start des Spiels automatisch. Und es hat bei mir einmal funktioniert. Das hat bei mir einmal funktioniert und dann nie wieder und ich habe es irgendwann einfach entnervt aufgegeben. Ich habe sozusagen, du musst ja tatsächlich, also du, das Spiel versuchst automatisch, dann scheitert es und fragt dich, ob du dich verbinden willst und dann, wenn du es nochmal versuchst, dann scheitert es wieder. Und ich habe halt wirklich immer nur noch sozusagen entnervt und diesen Knopf zum Abbrechen gedrückt, weil deswegen konnte ich es nie ausprobieren. Janina, du hast auch online gespielt.
Ja, aber eher, also ich wurde bespielt sozusagen. Also ich habe es zwar ein paar Mal versucht, auch mich irgendwo einzuklingen, aber ich habe nie jemanden gefunden, der hat halt 2 Minuten da vor sich hingesucht und es hat einfach nicht funktioniert. Aber ich habe es ein paar Mal gehabt, dass jemand bei mir im Spiel war. Und eigentlich fand ich die Idee total cool, aber ich war dann trotzdem irgendwie aggressiv. Ich hatte dann auch meistens das Problem, es war dann immer in so total menschenleeren Gegenden. Oder es war, wo, keine Ahnung, 3 Parkhäuser waren. Ja, nee, es war halt total hoffnungslos. Oder natürlich, wenn man einfach kurz davor ist, so, ich nehme jetzt hier diese Mission an, man hat schon fast den Knopf gedrückt. Nee, geht nicht mehr. Jetzt musst du dich erstmal mit dem Typen da befassen, der sich da irgendwo eingeklinkt hat und so, hinter irgendeiner Hecke sitzt.
Das
und
muss man dann auch machen. Finden. Das muss man machen, man kann nicht einfach weiterspielen. Man kann nicht sagen, nee, interessiert mich nicht.
Hast du einen Hacker im Spiel?
Okay, verstehe.
Und also, das Schlimme ist, es gibt ja auch noch einen Score, der damit verknüpft ist. Das heißt, wenn du verlierst, dann ziehen sie die Punkte ab. Und das hat mich mal voll wütend gemacht, wenn ich den Penner dann einfach nicht gefunden habe. Wenn die dann hinter irgendeiner Ecke gesessen haben, ist, nee.
Möglicherweise war es gut, dass ich dieses Spiel... dass es bei mir nicht funktioniert hat.
Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass das Problem von dem Online-Spielmodus der Granatwerfer ist, um nochmal zum Granatwerfer zurückzukommen, weil der wohl sehr effektiv ist für diesen Spielmodus, weil wenn jemand in dein Spiel eindringt, du dann wohl einfach, also sich so eingebürgert hat, dass man einfach mit dem Granatwerfer dann einfach wild um sich schießt, bis man den Typen einfach erwischt hat.
Ich muss es unbedingt ausprobieren.
Und das ist voll die tolle Idee.
Und die haben Schwierigkeiten, das zu balancieren. Also dadurch ist es im Moment irgendwie, das ist nicht richtig fair und der Hacker hat irgendwie Schwierigkeiten, sich ordentlich durchzusetzen. Ja. Genau, aber da der Granatwerfer. Ja.
So, Lilly.
Ich wusste gar nicht, dass das existiert.
Genau, und du hast dieses Spiel aber durchgespielt.
Ja.
Obwohl du ja eigentlich nur mit dem Granatwerfer Spaß hast.
Ja.
Warum? Was hat dich dazu gebracht, das Spiel durchzuspielen?
Es ging ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, ging es mir einfach ums Prinzip. Es war ein Abend, ich hatte einen langen Arbeitstag hinter mir, dachte so, jetzt spielst du noch ein paar Missionen, jetzt entspannst du mal ein bisschen, wird voll super. 3 Stunden, ungefähr 60 Versuche für eine Mission. Und da wurde ich so zum Gargamel. So, ich schaffe diese Mission, wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Und wurde richtig wütend und richtig sauer. Und Watch Dogs entwickelte sich so im Laufe der Zeit zu meinem persönlichen Moby Dick. Ich musste es einfach fertig spielen, weil ich mich sonst nicht, ich wollte mich diesem Spiel nicht quasi geschlagen geben, weil das so viele, also ich weiß nicht, ob es Bugs waren oder so, weil es war für mich sehr, sehr unfertig, sehr unausbalanciert. Wie gesagt, ich hatte diese eine Mission, wo ich einen Fixer verfolgen muss, und werde davon dabei aber die ganze Zeit von Polizisten gejagt und könnte diese Polizisten mit so einem kleinen Hack irgendwie stoppen für eine gewisse Zeit. Dazu brauche ich aber so ein Item. Und dieses Item kann ich basteln, wenn ich genug Komponenten hatte. Als ich das erste Mal zu dieser Mission ging, hatte ich eine Tasche voller Items, schon gebauten, und eine Tasche voller Komponenten für neue Items. Und dann bin ich gescheitert. Und dann bin ich gescheitert. Und dann bin ich gescheitert. Und diese Komponenten gingen immer weg. Und irgendwann hatte ich gar keine Komponenten mehr. Obwohl ich immer wieder diese Mission von neuem gestartet habe. Ich konnte nicht zurück, um mir noch irgendwo Komponenten zu kaufen oder so, sondern musste dann diese Mission ohne diese wirklich sehr, sehr, sehr eklatant wichtigen Sachen schaffen. Und hat dann 3 Stunden gebraucht. Und wurde immer wütender und immer wütender und immer frustrierter. Und dann habe ich mir gesagt, bis Donnerstagabend, bis hier der Podcast startet, hast du dieses Spiel durchgespielt. Und deswegen habe ich es durchgespielt.
Okay, das ist also also ich fühle mich fast ein bisschen, ich fühle mich nicht schuldig. Janina, warum hast du das Spiel durchgespielt?
Ich glaube, es war auch aus Prinzip. Irgendwie jetzt nicht wegen des, nicht wegen des Podcasts, aus aber weil das, das war halt so ein unfertiges Ding. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, die Story ist blöd. Der Typ ist blöd, das ist auch blöd und fahren ist blöd und es interessiert mich überhaupt nicht. Aber dann, dann wollte ich es einfach gemacht haben, weil ich dachte, du kriegst mich nicht klein. Ich werde das jetzt spielen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich hab sogar einen Test über dieses blöde Spiel geschrieben und ich war am Anfang relativ enthusiastisch. Und je mehr ich dieses Spiel gespielt habe, desto mehr habe ich gedacht, boah, ist es bald vorbei. Ich habe am Ende den Controller aus der Hand gelegt und gesagt, na, endlich. Fucking endlich. Ich kann's nimmer sehen. Ich habe mir das Intro aus Prinzip nicht angeguckt. Das lief hier im Hintergrund, während ich am PC saß. Und ich mir dachte, leck mich, das bist du mir jetzt auch nicht wert. Ich weiß auch nicht. So ganz am Ende hatte ich echt den eklatanten Hass und Frust auf dieses Spiel.
So. Liebe Kinderinnen und Kinder, jetzt kommt gleich die Stelle mit der Spoilerwarnung. Also die Spoilerwarnung kommt jetzt, dann kommt gleich der Spoiler. Ich werde also jetzt auch über das Ende des Spiels reden und werde dann auch über das Ende des Spiels reden. Also falls ihr das noch spielen wollt, was ich euch nicht empfehlen kann und was ich auch gleich noch erläutern werde, warum...
Ich möchte vorher, vor den Spoilern noch was einwerfen, warum ich das Spiel auch fertig gespielt habe. Um mal wieder was Positives in die Runde zu werfen, außer die Granatwerfer. Das Spiel hat einen total tollen Soundtrack.
Das stimmt.
Man kann, wenn man nicht gerade eine Mission spielt, über sein Telefon Musik hören. Und auch, wenn man Auto fährt, Musik hören. Und der Soundtrack ist einfach toll. Also für meinen Geschmack. Also man hat relativ große Bandbreite an verschiedenen Songs. Kann sich die auch im Spiel neue Songs frei spielen. Also wenn man irgendwie so Songs von Menschen abhackt quasi. Und man, also so.
Schönes Bild.
Es hat eine schöne, also es ist Alkline-Feel dabei und Nas und The Lawrence Arms, was so in Europa nicht so die große Bekanntheit hat. Mhm. Und wo ich dann so, also wenn dann dieses eine Lied kam und ich so, yes, jetzt habe ich Spaß. Und das fand ich einfach sehr angenehm. Das ist halt nicht dieses, bei GTA hat man ja diese verschiedenen Radiostationen, die man dann auch irgendwie lieb gewinnt. Und hier war es halt so, dass man dadurch, dass man irgendwie auch, für mein Verständnis ein schönes Soundtrack hatte, dass es das auch noch so ein bisschen ausgeglichen hat, dass man noch ein bisschen Freude dran hatte.
Tatsächlich ist das eine, also weil ja dieses Spiel eigentlich, so hatte man ja gedacht, irgendwie so Aussagen über die Zukunft trifft oder sowas. Ich finde tatsächlich, dass das Modell, wie die mit diesem Soundtrack umgehen, eine Zukunftsvision von Radio ist. Und ich vermute mal, das ist denen einfach so passiert, also aus Versehen. Es ist nämlich so, man kann Tracks skippen. Also es gibt nicht verschiedene Radiosender, sondern du kannst einfach nur immer sagen Next. Und es gibt auch, also zumindest wenn du im Auto sitzt, sozusagen gibt es auch Radiobeiträge, die dann halt wie bei GTA auch das Geschehen kommentieren. Das heißt, sozusagen, du skippst und dann kommt ein Radiobeitrag, dann kommt auch ein Wortbeitrag.
Aber den kannst du nicht skippen.
Doch.
Nee.
Ich habe nicht versucht,
einfach umschalten.
Vielleicht also bei der PlayStation 4? Aber egal, aber selbst wenn das da nicht geht, sozusagen, das Modell ist halt trotzdem interessant.
Also weil ich empfand es halt nicht als Radio, sondern als... ja, ich höre halt gerade MP3s und deswegen habe ich diese Wortbeiträge immer gestört, weil es ist ja quasi jetzt schon so. Du kannst ja auf deinem Telefon Musik hören.
Nee, aber ich empfand es halt als Radio, weil es halt, ich empfand es als Radio, weil es geht ja automatisch los, wenn du in ein Auto einsteigst. So. Und ich finde das wirklich als Modell nicht uninteressant für ein Radio, dass sie sagen, du abonnierst quasi einen Sender, wo der dir eine Musikauswahl vorsetzt. Du kannst aber immer sagen Next. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt was Bestimmtes, aber du kannst immer sagen, nächstes Element. Und das heißt sozusagen, der Radiosender würde nicht eine Antenne irgendwie an den Start bringen und sagen, ein Stream, sondern der würde sozusagen einen Pool von Material an den Start bringen und würde sowas sagen wie, okay, alle drei Songs kommt ein Wortblock und die Songs sind auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft und sowas und könnte vielleicht sogar lernen, welche Musik es gibt wird und welche nicht. Und das finde ich ein wirklich, wirklich interessantes Modell. Und das ist aber so zufällig in Watch Dogs mit drin. Und jetzt kommt der Spoiler. Ich habe das Ding zu Ende gespielt, weil ich habe es bei Computerspielen oft so, es ist meistens nach zwei Dritteln so, dass die Spielmechanik komplett durch ist und das Spiel dir einfach dasselbe nochmal in schwerer vorwirft. Und das ist bei ganz vielen Spielen so, weil einfach viele Leute es anscheinend nicht spielen und deswegen die Entwickler sich keine Mühe mehr geben, also das so weit zu machen. Aber ich bin jemand, den so halbe Geschichten irritieren. Ich möchte also, und mich hat es auch wirklich interessiert, passiert mit dem Charakter vielleicht am Ende noch was? Was machen die aus dieser stadtweiten Überwachung so? Ich wollte also wirklich das Geschehen sein. Und dann habe ich dieses Ding zu Ende gespielt. Es ist die schlimmste Geschichtenauflösung, die ich jemals erlebt habe. die mich wirklich, und das ist das Frustrierende, ich habe das Spiel durchgespielt und habe im Nachhinein gedacht, das ist verschwendete Lebenszeit. Zwischendurch war das immer so, dass ich so dachte, das Spiel ist nicht perfekt und es gibt echt viele Macken, aber es ist sozusagen, die Missionen sind klein genug Häppchen. Ich mag die Spielwelt, das Chicago sieht schick aus, ich mag das Rumfahren, da gibt es auch verschiedene Stadtteile und irgendwie die Charaktere sind zwar alles, also mehr oder weniger verschenkt, aber auch irgendwie lustig. Und dann zum Schluss stellt sich heraus, das löst sich alles. Also zum Schluss ist diese Rache erfüllt, aber danach geht es weiter, dass der seinen Ex-Kumpan nochmal auftaucht, sein Sidekick verrät ihn, dann gibt es ein Quicktime-Event und dann ist eigentlich alles egal und alles ist wie vorher und es ist wirklich, also ist, man hätte daraus auch eine Metapher machen können, nämlich dass man sagt, okay, da ist ein Mann auf einem persönlichen Rachefeldzug, dann bringt er den um und dann ist sozusagen die große Lehre, also entweder er erkennt, dass das halt nur einer war, die Welt ändert sich nicht und so weiter und so fort, aber es wird so getan, als wäre das was ganz Bedeutsames, dann wird nochmal was Unbedeutsames hinterhergeworfen und es hinterlässt ein total unbefriedigendes, leeres Gefühl. Also wie gesagt, meine Hauptmotivation war, die Story zum Abschluss zu bringen und es gibt keinen Abschluss. Der Nebencharakter, diese Frau, eine der also sympathischsten Charaktere überhaupt, schon eine deshalb, weil sie vom Hauptcharakter so scheiße behandelt wird, wird erschossen. Was als dramatisches Element total okay wäre, aber sie wird auf eine Art und Weise erschossen, die total dämlich ist. Nämlich, sie geht zum Grab der toten Nichte von Aiden Pierce und dort warten alle Bösewichter. What? Also ich kann, falls ihr Watch Dogs spielt und euch an irgendeiner Stelle fragt, möchte man vielleicht das Spiel noch zu Ende spielen, um zu sehen, was da passiert? Nein. Die Antwort ist nein. Oh Gott! Jetzt habe ich mich aber in Rage geredet.
Ja, aber ich glaube vollkommen zu Recht. Weil du gerade dieses Grab ansprichst. Die kleine Lena ist ja tot. Und da steht da auf dem Grab, steht dann Geburtsdatum 6.06.2006, Todesdatum 6.08.2012, ne? Rechnen. Und dann steht da drunter, auch nicht mittig, sondern so unter dem Todesdatum, died at age 6. Und das symbolisiert dieses ganze Spiel, dieses guck doch mal, es wird dir nicht nur gesagt, Todesdatum und Geburtsdatum, wo du ja sagst, okay, die ist, wenn man denkt nach, die ist ja jung gestorben und so, sondern ist es dann auch noch dieses komische Lämmchen, was davor ist, so Äffchen, ich bin nicht ganz sicher. Lämmchen. Und es ist so, hier hast du drei Vorschlaghammer und jetzt prügeln wir dir in den Kopf, dass du ganz, ganz, ganz sauer sein musst, dass dieses Mädchen tot ist. Und das symbolisiert dieses ganze Spiel und dieses das Ende ist so, ich saß davor und dachte so, hä? Weil es ist vollkommen egal. Ich wiederhole mich, ich merke schon, aber das Spiel lässt mich in dem Momentum zurück, wo alles einfach vollkommen egal ist. Diese letzten 26 Spielstunden, die ich in dieses Spiel gesteckt habe, waren vollkommen egal. Und dann kommt da so eine pathetische, traurige Musik und dann spricht Aiden Pierce mit seiner tiefen Stimme und diesen nicht passenden Pausen und sagt dann sowas wie, ich habe so viele Menschen getötet und so viel Leid angerichtet, aber ich bereue nichts, denn in die Vergangenheit gucken bringt nichts. Ich muss in die Zukunft blicken und vielleicht kann ich was verändern, denn ich bin der Vigilante. Und dann dachte ich mir so, ja, und ich hoffe, du gehst gleich drauf. Weil es so, diese zwei, drei pathetischen Sätze zum Schluss waren genauso unglaubwürdig wie der ganze Rest des Spiels. Fertig.
Ich finde es halt total bescheuert, dass diese Nichte einfach mal überhaupt, alle Frauen haben da überhaupt keine Bedeutung. Die sind halt da, damit der Hauptcharakter überhaupt irgendwas macht. Da gibt's dieses kleine Mädchen mit diesem Lämpchen, mit den riesengroßen Augen, damit man endlich auch checkt, dass das furchtbar traurig ist. Aber eigentlich hat man die gleiche da vergessen. Und seine Schwester, die Mutter von diesem Mädchen, die bittet ihn doch drum, lass gut sein, wir können sonst mit der ganzen Sache nicht abschließen. Und er sagt, nein, ich bin der Rächer, ich brauche Gerechtigkeit. Eigentlich ist es meine Schuld irgendwo, weil ich habe diesen reichen Mogul angepisst, indem ich sein Hotel gehackt habe. Aber scheißegal, jemand anders ist schuld. Und dann hält er diesen armen, verängstigten Typen in der Garage von Jordi. Der ist da über das ganze Spiel, ist dieser Typ da, der Maurice, der sich schon am Anfang des Spiels vor Angst einpinkelt und alles. Der ist da. Und man kann während des Spiels ja schon so Audio-Logs überall einsammeln und da sind ganz oft auch welche von eben diesem Maurice dabei. Und es ist total schnell klar, der Typ ist eigentlich nur eine arme Sau. Die haben den erpresst, die haben seine Freundin dem Menschenhandel preisgegeben und was weiß ich nicht noch alles. Und der hat Schuldgefühle ohne Ende. Aber bis zum Ende verbleibt der Typ in dieser Garage, wo man sich dann entscheiden kann, schieße ich den jetzt um oder lasse ich ihn gehen. Das fand ich so hohl.
Aber da hast du doch deine moralische Komponente. Ich weiß gar nicht, was du willst.
Er spielt sich da als der Rächer auf und dann einmal als der Gegenspieler, der Damien, das so anspricht von wegen, ja, ne, wenn du doch schon dabei bist, für alles einen Schuldigen zu suchen, wie wär's denn mit dir? Mhm. Da sagt er, ja, vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht Vorwürfe deswegen mache. Ach ja, davon erfährt man jetzt zum allerersten Mal. Mhm. Sonst hast du dich nämlich immer nur hingestellt, mit dem Finger auf andere Leute gezeigt. Aber dass du selber eigentlich ein Kleinkrimineller warst und jetzt ein großer Krimineller bist, das ist völlig egal. Weil es dient ja einem höheren Zweck. Aber welchem Zweck eigentlich? Welchem verdammten Zweck? Er mäht da Menschenleben um, weil seine Nichte gestorben ist.
Das ist doch alles. Also, naja, komm.
Das hat bestimmt einen tieferen
also,
Grund.
Was ich tatsächlich noch mal spannend finde, um das Spiel sozusagen nicht ganz, um die Lebenszeit nicht ganz verschränken zu lassen, ist die Frage, was man vielleicht doch noch aus dieser Überwachungsnummer mitnehmen kann. Das ist natürlich dann sehr gekünstelt, weil man will quasi nochmal Bedeutung hineininterpretieren. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist sozusagen die Weiterführung von dem, was ich am Anfang schon so ein bisschen gesagt habe. Das ist, wie entmenschlicht jemand wird, der kompletten Zugriff auf Daten hat. Also der konsequenzlos alle und jede Daten sehen und, ja, ich sag mal, gebrauchen, missbrauchen kann. Und das finde ich schon wieder eine Parallele. Also ich glaube auch hier, dass es eigentlich nicht geplant wird, aber die Art der Unmenschlichkeit, wie Aiden Pierce mit anderen Menschen angeht, könnte man, wenn man wollte, wie gesagt, dadurch erklären, dass er alle nur noch sozusagen als so diese Fetzen sieht, also als Dateien, die man auch löschen kann und sowas. Dass er sozusagen dass das Menschenbild, das Weltbild von Aiden Pierce geprägt ist durch das Bild eines Überwachers, also der einfach sozusagen den kompletten Zugriff hat. Und ich finde dies als Idee nicht unspannend und ich hätte mir wirklich gewünscht, sie hätten mehr damit gemacht, aber naja, gut. Okay.
Aber es macht ja dann auch wieder keinen Sinn im Hinblick auf seine tote Nichte, die ja angeblich der Angelpunkt seines Handelns ist.
Es geht jetzt nicht um Sinn. Es geht halt wirklich sozusagen.
Ja, gut, es geht in den meisten Teilen des Spiels nicht um Sinn.
Nein, es geht mir jetzt sozusagen um etwas, was man selber als Spieler dann noch rausziehen kann. Wenn man sich also auch gerne mit der Thematik sozusagen beschäftigt. Kasper, du bist ja sozusagen da eh schon vorher interessiert dran gewesen. Hast du da noch irgendwas mitgenommen?
Also in der FAZ gab es einen Artikel, ich glaube im Feuilleton, als das Spiel erschienen ist. Und ich glaube, da ging es darum, dass sie Watch Dogs als Allegorie auf unsere Überwachungsgesellschaft interpretiert haben. Mhm. Da kann man viel Kritik dran, das ist ja ein fiktionales Werk, deswegen darf man es nicht tun. Ich finde das in Ordnung, dass man sagt, dass man ein Kunstwerk, also das als Kunstwerk betrachtet.
Ja.
Wo ich dann aber nicht mit übereinstimmen würde, dass, also ich fand nicht, dass es eine Überwachungsstaatkritik ist, das Spiel, weil das Hacken ist die Lösungsstrategie für alle dort. Also es ist sozusagen immer wieder die konsequenzlose Lösungsstrategie, die nicht bestraft wird. Es kostet eben, wie du sagst, es kostet ja auch nichts. Wir haben vorhin über die moralischen Entscheidungen gesprochen, die dir auch nicht wehtun. Und in dem Spiel wird dir als Spieler letztendlich das Hacken als cool dargestellt. Also es ist irgendwie cool. Du machst dann irgendwie deine Stunts im Auto und lässt irgendwelche Poller hochfahren und manipulierst die Leute, indem du ihnen sagst, ja, Jesus ist auferstanden. Und es ist keine wirkliche, also ist ich, was das Spiel aus meiner Sicht verpasst hat, ist wirklich eine interessante Metaebene noch zu machen. Es gibt so ein paar Ansätze, da hört man so eben so Telefonate ab, ne, wo es so darum geht, was CTOS eigentlich kann und das mit diesen Wahlen. Und dann habe ich auch so eine Radiosendung gehört, wo es um dieses System geht. Und da dachte ich noch so, boah, jetzt geht's los, jetzt setzen die sich wirklich damit auseinander, auch wenn ich da vielleicht eine andere Meinung zu habe. Aber und das haben sie irgendwie komplett, finde ich, verschenkt. Und das ist schade und das hätte gar nicht so viel gekostet, weil es wäre nur so redaktioneller Inhalt fürs Spiel gewesen. Ja, das wären einfach nur ein paar mehr Telefonate und ein paar mehr Radiobeiträge und du hättest dich, glaube ich, ganz anders mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Ja, stimme ich total überein, was das angeht.
Ich finde gerade dieses, ich würde dem komplett widersprechen, also nicht dir komplett widersprechen, sondern dieser Behauptung widersprechen, dass es Kritik an der Überwachungsgesellschaft ist, sondern ganz im Gegenteil, weil zum Schluss, als dieses krasse Erpressungsmaterial gefunden wurde von Aiden Pierce und es dann veröffentlicht wird, ist die Konsequenz daraus ja was Gutes, weil dieser eine Typ halt abgesetzt wird, weil er halt ein Verbrechen begangen hat. Also das Moral, was die moralische, die Moral von der Geschichte, wenn alles überwacht wird, dann passieren ja keine Verbrechen oder die Verbrechen werden aufgeklärt.
Mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist also, das fand ich, falls Eindruck entstanden hat, das ist auch nicht das, was ich sagen wollte. Ich sehe das genauso, das sagen, also das ist der Baustein ist da, um diesen Krieg zu machen. Es ist tatsächlich sozusagen dieses so, was kann man daraus mitnehmen, vielleicht auf einer, ja, keine Ahnung, auf einem selbst, auf einer selbstgemachten Metaebene. Meine eigene persönliche Metaebene bei Watch Dogs. So, ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen und würde trotzdem das Ergebnis eindeutig ausfallen dürfte, die Standard angespielte Bewertungsstrategie anwenden möchten. Die ist, wie viel Geld hatte das Spiel wert? Also was würdet ihr ausgeben, um dieses Spiel zu spielen? Ausgehend von der Grundannahme, dass man dieses Spiel irgendwann mal spielen will. Janina, wie viel Geld würdest du ausgeben für Watch Dogs jetzt, nachdem du weißt, was du weißt?
Jetzt, nachdem ich es gespielt habe?
Ja.
20 Euro, ich glaube, ja. Hauptsächlich wegen der Atmosphäre und wegen des Soundtracks, der auch abgesehen von den Liedern, die dort gespielt wurden, wirklich, also den fand ich recht gut. Ich mochte auch so generell die Atmosphäre da drin und die vielen Möglichkeiten, die es gab, auch wenn ich sie für mich als nicht besonders toll empfunden habe, viele. Mhm. Ich meine, so Sachen verschieben hat mir jetzt keinen Spaß gemacht und so, aber ja.
Okay, doch, 20 Euro. Lilly.
Ja, so 25. weil ich glaube, dass Watch Dogs ein richtig geiles Spiel hätte werden können.
Ja.
Weil die Ansätze sind einfach da. Also die Ansätze sind da. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass das jetzt komplett verschwendete Lebenszeit war, die ich in dieses Spiel investiert habe. Es hat mir auch durchaus Spaß gemacht über bestimmten Zeitraum hinweg. Und deswegen sind so 25 Euro voll okay dafür. Ja.
Okay. Kaspar?
Als ich das Spiel gekauft habe, da war ich beim Mediamarkt. Da war übrigens gerade Christian Ullmann mit seinen Kindern und saß da an der Bar und hat Kaffee getrunken. Fällt mir gerade so ein. Jedenfalls war ich da oben und da stand neben Watch Dogs, das ich glaube 60 Euro kostete für die Xbox, ja. Stand Minecraft für 20 Euro. Mhm. Und ich dachte noch so, vielleicht nehme ich ja Minecraft noch mit. Mich würde es mal interessieren, weil das soll irgendwie gut zu spielen sein auf der Konsole, weil ich mir gar nicht vorspielen kann. Und das habe ich dann aber gelassen. Also, ja, komm, jetzt noch 20 Euro, lass das mal stecken. Aber ich nehme mal an, dass ich mit diesem 20-Euro-Spiel längerfristig mehr Spaß gehabt hätte. Es wäre aber nicht so emotional involvierend gewesen. Aber deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, 20 Euro ist das Ding. Ich kaufe so Humble Bundles, also ich spiele mehr Indie-Spiele für 10, 15 Dollar oder Euro. Da habe ich deutlich mehr langen Zeitspielspaß durch. Also, und es geht vor allen Dingen so um die Atmosphäre. Aber ich habe das meiste in GTA einfach schon mal gesehen.
Okay, also 20 Euro würdest du auch sagen.
Ja.
Okay. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich den Production Value quasi in dem Spiel durchaus sehen kann. Also ich finde, man merkt tatsächlich an vielen Stellen, dass da verschiedene Teams anscheinend dran gearbeitet haben. Ich bin wirklich hin und her gerissen. Also von dem, also gerade auch was die Enttäuschung hinterher angeht, würde ich sagen, so 9,99. Also das Ding ist sozusagen, der Preis hierbei angespielt ist ja immer auch so dieses sozusagen, zu dem Preis könnt ihr das Spiel auf jeden Fall mitnehmen und tut euch keinen Schaden an. Und da ist die Summe bei mir wirklich 9,99, weil die Geschichte so enttäuschend ist und sozusagen, weil es so viele Makel gibt, dass ich niemandem guten Gewissens empfehlen kann, mehr auszugeben. Aber wenn ich sozusagen wirklich anerkennen sollte, wie viel Geld das ist, ich finde 50 Euro, das hätte ich okay. Das ist ein Vollpreisspiel, man merkt ihm das auch an. Es gibt sehr viel Inhalt da drin, der halt schlecht zusammengesteckt ist. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wann zugreifen, dann mehr als ein Zehner nicht. Aber wenn man tatsächlich sagen wollen würde, also wie viel müsste man jetzt fairerweise da mitgeben, das ist schon ein Vollpreisspiel. Gut. Deprimierend. Da hilft nur eins, was anderes spielen. Ich danke euch erstmal, dass ihr mitgemacht habt. Kaspar, Lilly und Janina. Und will als letztes natürlich traditionell von euch wissen, was spielt ihr als nächstes, Janina?
Murdered Soul Suspect. Das steht demnächst ins Haus.
Was ist das nochmal ganz kurz? Ich habe es nicht genau auf dem Schirm.
Ich glaube, es ist mehr Adventure. Man spielt den Geist eines kürzlich ermordeten Detektivs, der seinen eigenen Mord aufklären wird.
Ah.
Oder versucht, das zu tun. Ob er das tun wird, bleibt natürlich offen, aber ja.
Alles klar. Kaspar?
Ich wollte als nächstes so ein Spiel spielen, das bei Humble Bundle dabei war, wo du irgendwie nach Hause kommst, in dein Haus und alle sind weg. Und
Gone dann musst
du
wieder raus.
Gone Home.
Gone Home, genau.
Du willst Gone Home spielen.
Ach, schön. Ja.
So ein schönes. Nein, ich sage nichts. Aber viel Spaß dabei.
Danke.
Lilly?
ich auf meinem Stapel ungespielter Spiele steht immer noch Bioshock, aber ich bin nicht so ganz sicher.
Das letzte jetzt?
Ja.
Okay.
Ich spiele einfach nochmal Kingdom Rush auf dem iPhone durch.
Okay. Ich habe es schon angefangen und ich werde es auch noch zu Ende bringen. Wolfenstein. Wolfenstein ist, dazu wird es ein weiteres angespielt geben. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt Kommentare, abonniert. Seid lieb zueinander und lasst euch nicht ärgern.